war auf jeden Fall ein turbulentes Jahr.
Was sich verändert hat, auf jeden Fall die Gästestruktur.
In Zeiten, wo wir mit KI konkurrieren zum Teil, wo die Entwicklung wirklich so rasant voranschreitet, ist es immer wichtiger, dass persönliche Erlebnisse
Nahbarkeit
in den Vordergrund rücken.
Ich glaube, das, was Menschen gut tut, ist, wenn andere Menschen ihnen was von ihrer Kunst geben.
Deswegen machen wir das ja auch. Wir möchten ja Menschen besondere Momente geben.
Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Ich bin Marianne Wild, ich bin Miteigentümerin vom Restaurant Tim Rauer. Ich bin inzwischen Podcasterin, Gastgeberin, leidenschaftliche Gastronomin und ich freue mich sehr, tolle Frauen zu meinem Weihnachtsspecial, inzwischen traditionellem Weihnachtsspecial, heute hier begrüßen zu dürfen. Und ich sage jetzt schon mal auf ein Gläschen Champagner mit Marianne. Wir haben heute die Krug Edition 171 und ich möchte mit euch darauf anstoßen, auf einen wunderschönen Podcast, auf ein paar wunderschöne Minuten und Stunden mit euch. Und ich danke euch, dass ihr heute den Weg hier hingefunden habt. Herzlich
sehr
willkommen,
gern.
Ihr Lieben.
Zum Wohl.
Und ich glaube, wir fangen einfach mal damit an, dass sich alle reihum mal vorstellen in kurzen Worten. Wir haben ja einige neue Gesichter diesmal mit dabei. Und vielleicht auch einfach gleich mal sagen, was so die Herausforderung und das Highlight war in diesem Jahre 2025, weil das war ja komplett anders als 2024.
Ja, verrücktes Jahr. Also hallo, ich bin Nancy Großmann, ich arbeite als Sommeliere im Grill Royal Berlin und meine Herausforderung oder generell die Herausforderungen 2025 waren für die Gastronomie definitiv mit zu beobachten, dass es ein Gastronomiesterben gab, was, glaube ich, die ganze Branche auch so ein bisschen schon auch bewegt hat und man da mit zugucken musste, was da so passiert ist. Was vielleicht auch so zum Teil mit dem Jahr wahrscheinlich zu tun hat, dass wir in dem Jahr der Schlange waren, wo so Neuanfänge auch ganz klar sich mit reingegeben haben. Und man merkt, dass so jetzt zum Jahresende aber viele positive Impulse mit einer guten Vorausschau auf 2026 kommen.
Was wäre einer dieser positiven Impulse?
Ich glaube, dass dieser positive Impuls ist, dass gewisse Dinge einfach auch mit Neuanfängen verbunden sind, die für 2026, also was sich gerade sehr positiv anfühlt. Es kann vielleicht gerade sein, dass ich gerade von einer Reise komme und sehr super motiviert.
Ich danke dir übrigens vielmals, weil du bist gerade aus Bangkok eingeflogen. Mein Neid sei mit dir in dem Falle. Aber ich will kein Auge auf dich legen. Aber schön, dass du hergefunden hast,
ja,
trotz alledem und trotz des Jetlags Zeit gefunden hast.
Sehr, sehr gerne. Es ist mir eine Ehre, mit dabei zu sein.
Ilona. Ich bin Ilona Scholl aus dem Restaurant Toulouse-Lautrec, das mir ja auch zur Hälfte gehört. Die andere Hälfte gehört Max Strohe, der in der Küche ist. Und ich bin ja Kummerkasten und Kruselerin und Kellnerin dort und mache das nach wie vor sehr, 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 sehr gerne. Und was die Rückschau auf 2025 angeht, kann ich mich Nancy nur anschließen. Das war auf jeden Fall ein turbulentes Jahr. Der Wind pfeift kälter durch die Gassen. Das haben wir, glaube ich, alle gespürt an allen Ecken und Enden. War aber auch so ein bisschen den Eindruck, dass was Krisen ja ganz oft mit sich bringen, sind tatsächlich auch so Häutungsprozesse, wo dann nochmal die Ärmel hochgekrempelt werden und sehr unvorhergesehene Dinge von Leuten getan werden, die nochmal frischen Wind in die besagten Gassen, durch die der kalte Wind pfeift, bringen. Und das beobachte ich schon auch.
Also, und wo könntest du mir da ein Beispiel nennen?
Ja, also junge Leute, die neue Läden aufmachen mit günstigeren Konzepten. Das ist was man gerade wieder beobachtet, finde ich.
Fällt dir da spontan jemand ein?
Das ITA zum Beispiel, also wo ich letztens war. Und was mir zum Beispiel auch einfällt, ist, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, bestimmt, da muss man jetzt einmal kurz das Land verlassen. Das fand ich großartig. In Marseille gab es diese Restaurateur-Solidaire-Bewegung. wo Sterneköche und Köchinnen ihre Restaurants geöffnet haben und also auch Leuten, die sich das nicht mehr leisten konnten zum Beispiel. Weil sie gesagt haben, Essen ist ein Kulturgut, pay what you want, pay what you can. Mhm. Und tatsächlich einfach zusammengerückt wurde und demonstriert wurde, dass Gastronomie Lebendigkeit in Kultur und Gesellschaft bringt. Und das war zum Beispiel als ich das gelesen habe, habe ich innerlich angefangen zu jubeln, weil ich gedacht habe, ja genau, und das passiert nämlich, wenn es wirklich hart wird, dann passiert sowas auch. Und auch in der Gastronomie. Ja.
Das ist ein total schönes Beispiel.
Das ist der Hammer, das ist der Hammer. Ja.
Janine.
Ja, erstmal danke, dass ich da sein darf und für die Einladung.
Freut mich, dass du Zeit gefunden hast.
Ja, ich bin Janine Frank. Ich leite das Restaurant Horvath gemeinsam mit meinem Mann Sebastian seit 12 Jahren mittlerweile. Und ein Highlight unseres Jahres war tatsächlich gleich am Anfang des Jahres. Wir sind super positiv ins neue Jahr gestartet, 2025, mit unserem Pop-Up-Konzept, wo wir für 2 Wochen in Wien ein Restaurant übernommen haben. Das war tatsächlich mega erfolgreich und auch für uns als Team was total Besonderes, weil wir dort alle gemeinsam in Wien waren, 2 Wochen. Es war für mich auch besonders, 2 Wochen so eng mit meinem Team zu arbeiten, da ich ja normalerweise als Mama von 2 Kindern nicht jeden Service begleiten kann am Abend. Und die Herausforderung in diesem Jahr, gut, viel wurde schon genannt. Ich habe tatsächlich auch an mehreren, im wahrsten Sinne des Wortes, Baustellen zu tun gehabt. Bei uns gab es eine große Baustelle oder gibt es nach wie vor. Es wird groß gebaut und in diesem Jahr hat es uns doch sehr affektiert hier und da. Ja, da sind auch so Sachen passiert, wo ich heute denke, boah, da braucht man schon starke Nerven neben dem ganzen Zeithassel, den man sonst so hat. Und unsere Kinder sind jetzt auch pubertierende Teenager. Ja, das ist die nächste Baustelle.
Das ist eine ganz eigene Baustelle. Ne?
Genau. Und deswegen glaube ich, war das ein extrem spannendes Jahr. Aber es ist auch eine schöne Lebensphase, sowohl privat als auch eine herausfordernde Lebensphase als Unternehmerin aktuell. Aber das Wichtigste, glaube ich, ist immer perspektivisch den Blick nach vorne zu richten. Und deswegen finde ich das schön, irgendwie in so einem Rahmen nochmal zusammenzukommen, um gemeinsam einen Jahresausklang zu haben, um dann auch irgendwie mit neuer Energie und neuer Motivation ins nächste Jahr starten zu können.
Ja, finde ich auch einen schönen Anlass. Kathi.
Ja, hallo. Ich freue mich auch wieder, dieses Jahr dabei sein zu dürfen. Also seit April diesen Jahres bin ich ja Restaurantleiterin im Sphere Tim Raue im Berliner Fernsehturm. Und daher habe ich ja gleichzeitig auch die größte Herausforderung mit gehabt. Auch gleich das größte Team, mit dem ich jemals zusammengearbeitet habe, führen zu dürfen mit knapp 30 Mitarbeitern. Genau. Und 80% von dem Servicepersonal wurde noch übernommen von dem vorherigen Konzept, als es noch das 4 war. Und ein paar neue Mitarbeiter sind dazugekommen. Was mich aber auch wahnsinnig freut, ist, dass dass kein Mitarbeiter von sich aus gesagt hat, dass er das Restaurant verlassen möchte während der Eröffnungsphase. Und dass auch die älteren Mitarbeiter, also ich habe zum Teil Mitarbeiter, die seit 35 Jahren da oben arbeiten, dass die das richtig enthusiastisch mitmachen und mit viel Freude. Und deswegen schaue ich auch wirklich sehr optimistisch ins nächste Jahr.
Das strahlt auch richtig. Ja, wenn man sieht, das macht dir Spaß. Das freut mich.
Ja.
Das ist auch wirklich ein tolles Restaurant. Ich habe schon 2-mal die Gelegenheit gehabt, das zu sehen und auch zu probieren. Und das ist eine einzigartige Atmosphäre. Sehr schön. Christiane.
Hallo, erstmal Hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, euch alle wiederzusehen. Ich bin Christiane Kegelmann und Inhaberin des Restaurant Pass in Charlottenburg. Uns gibt es seit 3 Jahren jetzt. Ich bin dort im Service, genau. Und wir haben vor ein bisschen mehr als einem Jahr einen Wechsel in der Küche gehabt und haben einen neuen Küchenchef seit September 2024, was eine große Veränderung war und natürlich auch ein großer Prozess. Und Florian Sperlhofer hat jetzt in diesem Jahr seinen ersten Stern ins Pass erkocht. Genau, das hat natürlich ein besonderes Highlight für uns. Genau, und parallel als weiteres Highlight muss ich sagen, dass ich mit einem extrem großartigen Team arbeite und mir sehr häufig klar wird, wie besonders es ist, in einer Umgebung zu arbeiten mit Menschen, die man schätzt und wie sehr man daran auch gegenseitig wächst. Genau, als Herausforderung, ja, ich meine, viel wurde schon genannt, da kann ich mich auch anschließen. Dazu kommt noch, ich habe eine Tochter, die ist 3,5 und ich muss sagen, das hat mich sicherlich dieses Jahr nochmal auf eine, ja, zu einem Herausforderer, also es hat mir einfach gezeigt, wie herausfordernd es ist, als Mutter ein Restaurant zu führen. Ich denke, es gibt die eine oder andere hier, die das bestätigen kann. Herausfordernde Arbeitszeiten, auch als Vollzeitposition im Restaurantbetrieb quasi zu arbeiten, es parallel hinzubekommen, allen, der Familie, dem Kind, aber auch dem Betrieb gerecht zu werden. Und je größer sie wird, desto mehr, genau, desto größer wird auch die Herausforderung, würde ich sagen. Gleichzeitig ist es auch total schön, weil sie das Glück hat, von tollen Menschen umgeben zu sein und sehr, ja, sehr offen für andere Menschen aufzuwachsen.
Stefanie.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin Stefanie Hofeditz. Ich bin freie Journalistin, Redakteurin und Texterin mit dem Fokus auf Genussthemen. Und ja, 2025 war ein schweres Jahr für die Gastronomie. Noch ein schweres Jahr für die Gastronomie, muss man mal sagen. Aber natürlich auch für die Peripherie, alles, was drumherum liegt. Ob es PR-Agenturen sind, die den Fokus auf solche Themen hat. Oder ob es Zeitungen, Magazine oder ob es Produzenten sind. Ne? Es ist ja, sind ja nicht nur die Restaurants, die da quasi in Mitleidenschaft gezogen werden. Es sind ja, ganz viele kleine Rädchen, die dafür sorgen, dass das Bild stimmt und dass das alles funktioniert. Ja, das war eine Herausforderung, glaube ich, auf ganz vielen Ebenen für viele Menschen. Ich habe mich gerade gefreut, dass das Jahr der Schlange ist. Also das baut mich so ein bisschen auf, wenn das jetzt die neuen Anfänge kamen. Ich fand es auch ein bisschen schade, dass es in der Branche wahnsinnig viel Häme manchmal gab und Lästereien. Das hat mich extremst abgetörnt, muss ich sagen. Und Neid habe ich auch das Gefühl gehabt, was mich positiv stimmt oder was ich toll fand und was auch immer schön ist, aus einer Krise mitzunehmen, wie sich manche Leute umgestellt haben, sich an gesellschaftliche, wie Restaurants sich auch in gesellschaftliche Realitäten angepasst haben, ob das jetzt Pop-up-Konzepte sind oder günstigere Einsteigermenüs oder generell ein bisschen günstiger, sich ein bisschen flexibler gemacht haben auf eine Art und Weise. Das fand ich toll. Und was ich auch immer wieder schön finde, obwohl in diesem Jahr auch bei mir sehr vieles Negatives war, war, dass es wirklich immer noch, und das ist das Schöne irgendwie, glaube ich, auch an dieser Branche, immer noch Leute gibt, die das mit einer riesen Leidenschaft machen, dass man immer wieder noch was dazulernen kann. Man ist immer noch mal eine Zutat, die man noch nicht kannte. Man geht in ein neues Restaurant, wo es Kombinationen gibt, die man noch nie hatte. Also man sagt immer, man kann das Rad nicht neu erfinden, aber in der Gastronomie wird es halt manchmal dann doch neu erfunden und das finde ich so schön an der Branche. Ja.
Sehr schöne Worte. Sarah?
Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Es freut mich mega sehr. Ich bin Sarah Hallmann, ich bin Inhaberin und Küchenchefin. Ich habe lange gebraucht, das auszusprechen und immer sonst habe ich gesagt, ich bin Köchin im Hallmann und Klee. Ich bin Küchenchefin im Hallmann und Klee in meinem Restaurant in Neukölln. Ich denke immer nicht so viel über das Negative nach, aber dieses Jahr war auch für mich ein bisschen herausfordernd, vor allem deswegen, weil ich mache das jetzt fast 10 Jahre und das Restaurant war sehr gut gebaut, aber es ging so ziemlich alles kaputt, was kaputt gehen konnte. Ich glaube, das Jahr ist vorbei und ich habe einmal einen Return gemacht und ich war irgendwann so, ich kann keine Handwerker mehr sehen, obwohl sie alle toll waren und uns schnell geholfen haben, aber ich will einfach, dass alles einmal funktioniert. Das war, glaube ich, so das meiste, mit dem ich mich, oder das Ärgerlichste, mit dem ich mich durchs Jahr geschleppt habe. Es gab viele Highlights. Eins davon war unsere Perso-Feier. Ich habe einfach festzustellen, mit wie vielen tollen Menschen ich zusammenarbeiten darf, die man verbringt ja doch sehr viel Zeit miteinander und das ist wirklich alles so sehr in sich, sehr, sehr tolle individuelle Menschen sind mit großem Herz für meinen Beruf und für mein Restaurant. Und das war ein Highlight. Und das andere war der Chefin-Event. Ein Teil von euch war zu Gast und ich habe da, als ich angefragt worden bin, einfach erstmal zugesagt und mir wie immer keine Gedanken darüber gemacht, was es bedeutet. Und dann standet ihr alle bei mir im Restaurant. Ich war so, oh mein Gott, ich koche für die tollsten Frauen in der Gastronomie heute Abend. Und das war ein Highlight, weil ich glaube, ich noch nie so viele tolle Frauen aus der Szene gleichzeitig in meinem Restaurant hatte.
Und das ist wirklich auch ein schönes, bei mir ein Highlight gewesen, muss ich ehrlich sagen, dieser Event oder diese Initiative, die da entstanden, Chef in Watch, die aus dem Zusammenschluss zweier Frauen entstanden ist und die eben Frauen in Führungspositionen, in Küche, also vor allen Dingen Küche, aber auch Service und Sommelieren, also Gastgeberinnen und Sommelieren in den Vordergrund rücken und sie einfach sichtbarer machen wollen. Und das tun sie ganz aktiv. Finde ich sehr beeindruckt, dass sie sich von ganz vielen Dingen einfach nicht abbringen lassen und dass sie das mit so einer Konsequenz machen. Und ich fand den ersten Event, den sie auf die Beine gestellt haben, fand ich gerade dein Restaurant als den perfekten, die perfekte Bühne dafür. Und ich hoffe, dass sich die beiden Gründerinnen da nicht abbringen lassen und in der nächsten Zeit das einfach so weiterführen. Und ich hoffe, dass wir sie alle dabei auf diesem Weg unterstützen können. Aber das war auch ein ganz, ganz, ganz großes Highlight in meinem Jahr dieses Jahr. Was waren meine Highlights dieses Jahr? Ich hatte den was mich ein bisschen Energie wieder fokussiert hat, war mein Zusammentreffen anlässlich der Les Grandes Tables du Monde, Jahrestagung in Athen. Das ist genau wie das Treffen der 50 Best Restaurants anlässlich der Awards. Ein ganz besonderer Moment, wo viele internationale Gastronominnen und Gastronomen zusammentreffen. Und es war für mich sehr schön, zu sehen, dass man so einig ist. Das, was wir auf diesem Chefin-Event erlebt haben, hier in Berlin, auf internationaler Ebene, zu sehen, dass die Probleme, die wir hier in Berlin haben, international sind und nicht nur national. Dass alle die gleichen Probleme haben, alle versuchen weiterhin über sich hinauszuwachsen. Dass wir viel mehr Vertrauen zueinander haben und miteinander zusammenarbeiten. Und ich persönlich muss sagen, das Negative dieses Jahres war, dass ich das sehr anstrengend fand, dass man, was ich auch letztes Jahr schon im Jahrespodcast gesagt habe, dass man so aus dieser, man kommt aus dieser sehr anstrengenden Corona-Zeit und man kommt so von einer Krise in die nächste. Und dann hat man diese globalen Krisen, die nationalen Krisen. Und dann hat man das, was du erzählt hast. Jeden Freitag geht irgendein Gerät kaputt. Ist immer Freitag 15 Uhr, wenn keine Firma mehr erreichbar ist. Oder wenn sie erreichbar ist, nur noch in diesem Notdienst, der extra der doppelt oder dreifach kostet. Und dann auch erst am nächsten Tag kommt. Also wo du das Gefühl hast, dass du dann Situationen hast, du musst dann gleich das Restaurant zusperren, weil genau das nicht funktioniert, was dein Restaurant sozusagen am Leben erhält. Da hatten wir dieses Jahr auch einige Situationen.
Und das Erstaunliche ist, dass es dann doch irgendwie funktioniert.
Ja,
ne?
Ja, und man wird ja auch sehr, wird ja auch sehr kreativ und dann fällt einem auch ein, wen man alles irgendwie vielleicht anrufen kann. Und das Tolle ist ja auch, ich glaube, die meisten von euch, außer du jetzt, Stefanie, sind jetzt in dieser WhatsApp-Gruppe drin, die wir haben. Die finde ich ganz toll, ja. Wo wir uns gegenseitig helfen, reinschreiben können. Habt ihr das? Wir brauchen das. Könnt ihr mir da helfen? Und dass dann immer irgendjemand antwortet und man sich irgendwie helfen kann. Und das ist etwas, finde ich, das ist so kurz nach Corona entstanden. Auch eine Zusammengehörigkeit in Berlin, die wir vorher nicht so hatten. Und das ist das Positive, finde ich. Dass man merkt, man rückt immer mehr zusammen. Wir sind ja auch Generationen, die jetzt miteinander wachsen. Ja, es sind ja einige, die aus der Gastronomie rausgehen, weil sie einfach aufgrund des Alters nicht mehr da sind und dass wir eigentlich die neue Generation sind, die eben auch zusammenhält. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also das ist das Positive, mein Highlight für dieses Jahr. Ja, jetzt wird's ernst. Nein, keine Angst.
Ich würde gerne euch direkt mal ansprechen und eine Frage stellen, die mich jetzt so interessiert als Rückblick für dieses Jahr. Und liebe Ilona, ich würde mit dir anfangen.
Okay, let's do this.
Gibt es einen schönsten oder stärksten Gastgeberin-Moment in diesem Jahr? Und wenn wir auf die Branche zum Thema Gleichberechtigung kommen, wie würdest du das jetzt, Stand jetzt, beurteilen?
Ich fange einfach egozentrisch an mit meinem schönsten Gastgeberinnen-Moment. Das ist gar nicht so eine richtig schöne Geschichte und es ist eine sehr persönliche Geschichte und die ist für mich ein Triumph. Ja. Wir hatten einen Tisch, den meine Auszubildende, die phänomenal ist, also wirklich so eine richtige Einser-Auszubildende, die sich ganz viel Mühe gibt und so eine Mitarbeiterin, die man sich wirklich wünscht, angenommen hatte. Und die hat dann die Aperitive vorgestellt. Und da saß ein Mensch am Tisch. Ich möchte nicht ausfällig werden. Das soll ja auch für Minderjährige
Du redest vom schönsten Gastgästin im Moment?
Ja, warte.
Kommt noch.
Ich hab 2 Minuten Zeit, oder?
Ja, gerade? Okay, alles klar.
Ich entwickle mich dahin. Und wie gesagt, das ist ein persönlicher Triumph für mich. Der hat auf jeden Fall meiner Auszubildenden das Leben sehr schwer gemacht, hat sich die Aperitive angehört und hat dann irgendwie so eine Detailfrage gestellt zu, und hier bei dem Champagner, wie viel Prozent Kalkanteil im Boden? Und sie war so und kriegt so das Gefühl, das ist so eine Frage, die jede Person mit 3 Gehirnzellen aus dem Stegreif beantworten könnte. Und es war so ein richtig von oben herab so. Und dann war sie super verunsichert. Wir haben uns kurz unterhalten, da habe ich gemeint, ey, weißt du was, du hast keinen Fehler gemacht, das ist keine warme, empathische Person. Ich mache das jetzt. Und dann habe ich diesen Tisch übernommen und habe gemerkt, ich bin sauer. So. Und ich habe aber gemerkt, ich ziehe das jetzt durch, ziehe das gut durch und würdevoll durch. Ich repräsentiere uns hier gut, aber ich lasse mir das nicht zu nahe gehen. Und es hat geklappt. Und ich mache das jetzt sehr lange schon. Das hat für mich das erste Mal geklappt. Und es gab sehr viele Situationen, die so unschön waren an dem Tisch. Ne? Wir haben Kaisergranat serviert mit Krustentierfond. Und dann hat er gemeint, oh, das war also wirklich der tollste Kaisergranat mit Krustentierfond auf 1-Sterne-Niveau, den ich mir vorstellen kann. Das Original ist ja von Christian Bau. Also er hat uns quasi vorgeworfen, wir hätten irgendwie so einen Gang abgerippt, was vollkommener Quatsch war. Aber solche Situationen gab es ganz oft. Und der hat mir immer wieder so, ja, Momente gegeben, die so Spitzen waren, aber in so einem komischen dünnen Firnis von Zivilisation eingemantelt. Und es gab viele Situationen, wo ich mich so zusammenreißen musste und das aber gut hinbekommen habe. Und dann hat er zum Schluss gesagt, Mensch, das haben Sie aber ordentlich gemacht hier. Mir wird oft nachgesagt, ich sei so ein Albtraum für die Servicekräfte. Und dann habe ich in dem Moment gesagt, ja, deswegen haben wir ja auch die Kellnerin gewechselt und Sie sind mit jemandem konfrontiert worden, der therapiert, alt und selbstverliebt genug ist, damit umzugehen. Und ich habe gemerkt, ich habe das nicht mit nach Hause genommen, diesen Moment. So. Und es war das erste Mal, dass ich das nicht, ich habe es nicht persönlich genommen. Ich hatte das Gefühl, ich konnte meine Auszubildende gut aufbauen. Und das passiert selten. Die meisten Leute, mit denen wir zu tun haben, sind großartig und dankbar und freudvoll und haben phänomenale Momente. Aber das war für mich ein persönlicher Triumph, weil ich gemerkt habe, dass ich das Problem, das eine andere Person offensichtlich hatte, mit, ich würde sagen, in erster Linie sich selbst, nicht persönlich genommen habe. Und das war nicht der schönste Moment des Gastkontakts, aber es war mein schönster Gastgeberinnen-Moment, weil ich gemerkt habe, ah krass, ich bin über mich selbst hinausgewachsen. So.
Und du hast das nicht mit nach Hause genommen und Nein. Du hast selber auch noch einen wichtigen Teil deines Teams geschützt und hast trotzdem noch gezeigt, so hey, du musst für zukünftige Situationen überhaupt gar keine Angst haben, weil da ist jemand, der auf dich aufpasst und sich darum kümmert, dass das trotzdem ein toller Abend wird. Das ist so wichtig, gerade mit dem Nachwuchs. Das
und die Drachenbezwingerin.
Und ich finde, weißt du, weil
ist ja so,
einmal kurz auf...
Unsere Gäste sind gespickt von sehr verschiedenen Charakteren und da ist auch der eine oder andere Narzisst mit dabei.
Genau.
Um das mal so ganz charmant zu formulieren.
Ich meine, Teil 2 ist hier, ne? Frauen in der Gastronomie und wie ist es um die Gleichberechtigung bestellt. Ich glaube, es ist halt auch ein Teil weiblicher Sozialisation, solche Sachen vielleicht dann auch auf sich zu beziehen, sich in der Verantwortung zu sehen, Dinge zu harmonisieren, das weich zu zeichnen, nicht zurückzuschießen und auch den Zweifel an sich selbst anzustellen, was übrigens meine Auszubildende auch gemacht hat. Die hat sofort gedacht, oh Gott, da hat mir jemand gerade gespiegelt, ich genüge nicht, der Fehler liegt auf jeden Fall bei mir. Mhm. Und das einfach zu parieren und zu sagen, der Typ ist wirklich, ich sag's nicht, aber es ist sein Problem. Du bist nicht falsch, das Restaurant ist nicht falsch, ich bin nicht falsch, das ist er.
Let him.
So.
Genau.
Let him.
Genau. Das ist, ich glaube, dass wir aber dazu neigen, generell, das ist schön, dass du es ansprichst, weil wir so erzogen, in Anführungsstrichen würde ich jetzt sagen, wir sind ja so gelehrt worden, so zu reagieren, relativ devot und eben immer rechtgebend, dass uns nie beigebracht wurde, Grenzen zu setzen und in die Kommunikation zu gehen und zu sagen, nein, an der Stelle ist es, geben wir eine Grenze und wir können das zurückgeben oder an uns abprallen lassen und das zurückgeben. Und das ist ja etwas, was wir, glaube ich, immer noch lernen müssen teilweise, weil eben der Gast an sich auch selten das gespiegelt bekommt. Aber umso mehr wir das machen, umso mehr wird er das auch verstehen. Mhm. Aber sehr schön, sehr schöne Geschichte.
Und andersrum ist es ja auch so, dass der Gast, aber ich glaube sowohl weiblich als auch männlich, anders mit Frauen umgehen als mit Männern. Also auch der Umgang mit den Menschen, die im Restaurant arbeiten, ist ein anderer. Und das Gleiche kann ich dann aber auch auf eine Teamdynamik übersetzen. Also auch da gibt es Unterschiede zwischen weiblicher Chef, Chefin, männlichem Chef. Also auch da gibt es Dinge, die einfach so tief in uns drinstecken. Selbst wenn wir bewusst sind, handeln wir ja trotzdem nach dem, wie wir sozialisiert sind. Mhm. Und ich, ja.
Da muss ich dir recht geben. Wir hatten, da warst du, glaube ich, gerade eben noch nicht da, schon so behind the scenes, ein paar Gespräche. War ein sehr, sehr schönes Beispiel. Vielleicht magst du das auch noch mal erzählen, weil das ist genau das, was du jetzt gerade erzählt hast.
Ja, das stimmt. Selber Tisch, andere Leute. Ja, vielleicht ist es auch tatsächlich so ein Feng Shui-Ding. Tisch 1 vielleicht schwierig. Wir hatten eine illustre Runde von Gästen. Es war ein phänomenaler Abend. Mein Sommelier Felix Fuchs und ich haben diesen Tisch zusammen gut gemanagt, hatten auch viele wirklich lustige Momente. Die Menschen haben sich zurückgelehnt, sich betrunken und denen ging es gut. Und ich habe mich ganz kurz, bevor es zu Ende war, nach oben verabschiedet. Also habe mich in den Feierabend zurückgezogen, das Privileg der Mächtigen genossen und Felix hat kassiert. So, und ich muss dazu sagen, wir sind alle gleich angezogen bei uns und nicht darauf bedacht, jetzt hier irgendwie Hierarchien stark zu betonen, sondern duzen uns alle und es ist eine flache Hierarchie. So, das heißt, ich mache jetzt nicht irgendwie ein Fass auf und sage, ich bin übrigens die Chefin und der da ist unter mir oder andersrum. So, und das ist die Azubine oder so. Überhaupt nicht. Und das mag ich sehr. Ich mag, dass man mir nicht sofort anmerkt, wie die Besitzverhältnisse im Laden sind und auch anderen Leuten das nicht anmerkt, welchen Rang sie haben sozusagen, sondern dass es relativ even wirkt. Jedenfalls hat Felix mir nachts eine Sprachnachricht geschickt, eine sehr amüsierte Sprachnachricht, weil ihm gesagt wurde, dass hier auf jeden Fall dran gearbeitet werden muss, dass die nette Kellnerin, die diesen Tisch bewirtet hat, im Team bleibt, die mit den Kirschohrringen, gucken sie, dass sie die auf jeden Fall halten können. So die junge Studentin, ich glaube so irgendwie, die haben sogar gedacht, ich bin in Teilzeit da, obwohl ich wirklich sagen muss, ich war schon informiert und kompetent genug, dass man mir den Job auch in Vollzeit zutrauen hätte können. Aber es war vollkommen klar, dass angenommen wurde, Felix ist mein Vorgesetzter. Der Chef ist sowieso Max, ne? Den kennt man ja so, ne? Den Küchenchef mit der Außenwirkung. Und der könnte mir vielleicht noch mal ein Lob aussprechen dafür, dass ich diesen Tisch so toll bewirtet habe. Denn offensichtlich kommt man nicht auf die Idee, dass auch eine weibliche Führungskraft, den Tisch hätte bedienen können. So, wir mussten alle herzlich lachen, aber selbstverständlich ist es ein Symptom eben dieses, oder es ist dieses Phänomen.
Und das ist das, was ich vorhin auch schon zu dir gesagt habe, als die Kameras noch nicht an waren und wir noch nicht so zusammengesessen haben. Ich Ich kenne ja Felix auch, der hat ja bei uns die Sommelier-Ausbildung gemacht und ich schätze ihn als Kollegen extrem. Er ist einfach ein toller Mensch, ein toller Sommelier.
Und wahnsinnig kompetent. Und
wahnsinnig kompetent, er ist einfach toll. Man kann gar nichts anderes sagen. Ja. Wirklich toll, toll, toll. Und er ist natürlich dann aber in dem Moment derjenige, der darüber schmunzeln kann, weil wir in der Situation sind, wie oft ist mir das auch schon passiert, ne? Dass man dann als Frau so degradiert wird von Gästen teilweise, weil uns nicht zugetraut wird, dass wir die Führungskompetenz haben oder dass wir die, dass wir Chefin sind. Und das Thema ist, was ich sagen möchte, und ich meine das wirklich gar nicht böse, aber dass Männer oft darüber lächeln, dass wir uns da immer so oft darüber aufregen und das Thema ja eigentlich schon gegessen ist. Aber wir werden ja im täglichen Betrieb damit konfrontiert. Ich in meinem Betrieb genauso, weil auch mir wird, ich habe auch immer noch die Situation, habe ich gerade erst vor 4 Wochen wieder gehabt, dass Menschen, die uns besuchen oder die das Restaurant in Rauer kennen, nicht, warum auch immer, mir nicht zutrauen, dass ich Mitinhaberin dieses Restaurant bin. Ich bin doch immer wieder erstaunt, ob dieser etwas antiquarischen Haltung. Aber das ist eben das, was uns tagtäglich passiert. Und mit Sicherheit könnt ihr da auch ein Lied drüber singen. Und unsere Cecile mit Sicherheit auch. Wie unterschiedlich Frau und Mann im Service und in der Küche wahrgenommen werden.
Absolut. Und das ist immer noch präsent. Und das ist auch nicht nur bei archivierten Herren der Fall. Das gibt es auch noch in Jungen, die ganze Variante.
Aber muss auch jetzt bei auch Frauen, finde ich. Also ich finde auch, Frauen gehen anders, wenn sie nicht so reflektiert sind, vielleicht oder nicht so, so gehen anders mit weiblichen Menschen im Service als mit männlichen um. Also auch da ist die Haltung auch gelernt.
Ja. Auf jeden Fall. Und also gerade dieser Internalisierungsaspekt find ich super interessant. Ich muss kurz überlegen, ob ich das erzähle, aber ich glaube, ich mache es jetzt einfach mal. Wir haben letztens im Briefing drüber gesprochen, wie häufig, wenn wir Allergen, also Infos durchgeben, in den Köpfen der Leute drin ist, also auch meiner MitarbeiterInnen und auch meinem, ist bestimmt eine Frau. Also dieses, das wirklich, man hat es am Pronomen gemerkt, ich habe irgendwann angefangen, weil dann wird, es wird gesagt, hier und ne, Tisch 4 gibt es eine Haselnussallergie und dann wird die Karte durchgesprochen für die Person, die keine Haselnuss essen kann, kann den und den Gang nicht und ne, dann substituieren wir das, ihr kennt das alles. Und dann wird ganz oft referiert auf, ja und dann kann sie das und das essen. Und irgendwann, ne, ich gehe dann inzwischen immer dazwischen und sage, Moment, ganz kurz, wir, ne? Sagen noch mal ganz kurz die Person, oder? Du meinst die Person, deswegen sagst du sie, oder? Und und darüber haben wir gesprochen, das haben wir reflektiert. Und es wird dieses, ich glaube, Prototypensemantik ist das Wort dafür. Wer ist die prototypische Person im Gehirn, die uns hier Probleme macht? Ist bestimmt eine Frau, so. Und darüber haben wir diskutiert. Und das ist Männern wie Frauen passiert, ne? Also, dass diese Pronominalisierung benutzt wurde. Und dieses... Genau dieses Phänomen zu überdenken und zu sagen, das ist ein Vorurteil, wir passen auf, wie wir das benennen. So, ist ein Prozess.
Absolut.
Das haben wir alle.
Gebe ich dir recht.
Aber umso wichtiger, das auch erstmal zu sehen.
Voll.
Und zu benennen.
Ja.
Und auch dann ins Gespräch zu gehen mit dem Team, auch mit jungen Menschen, die vielleicht auch da noch gar nicht so versiert sind in diese Richtung und da vielleicht auch irgendwie, ja, in die Richtung noch mal anders sensibilisiert werden müssen, auch in den Umgang mit Worten und auch mit Vorurteilen.
Aber andersrum wird ja eigentlich auch oft ein Schuh draus, denn wenn ich mit einem Mann essen gehe, wird in 80% der Fälle dem Mann der Wein eingeschenkt. Ja. Immer noch.
Ja. Also immer ganz noch. Viele Menschen, die sich darüber freuen, weil ich hänge grundsätzlich immer beiden den Wein ein. Ja. Das ist auch wirklich, das ist... Es muss ja den Leuten am Tisch schmecken, ne? Also jetzt egal ob Frau oder Mann. Also es müssen alle happy sein am Tisch.
Genau.
Voll.
Habe ich mir auch irgendwann angewöhnt. Jetzt nicht aus geschlechtsspezifischen Gründen, aber weil auch wenn zwei Frauen am Tisch sitzen und eine hat bestellt und dann soll aber die andere probieren, weil und so geht man halt kleinen Fettnäpfchen aus dem Weg, finde ich.
Ich finde
immer, und alle fühlen sich gewertschätzt am Tisch.
Das Wichtigste ist, glaube ich, immer, dass man nicht so viel denkt. Man denkt ja mal ganz viel, sondern dann aktiv mit dem Gast kommuniziert und dann einfach nachfragt. Also, dass man dann sagt, dürfen wir in beiden einschenken? Wer möchte die Weinkarte? Also, dass man von vornherein nicht immer voraussetzt, dass der Mann bezahlt, bestellt. Weil ich glaube, das hat sich viel mehr geändert, als wir das manchmal selber auch vor Augen haben. Ich würde jetzt mal gerne, Christiane, zu dir gehen und dir mal ein paar Fragen stellen. Was ich wahnsinnig spannend finde, wir hatten das ja letztes Jahr mit Sarah. Da hast du gerade den Stern bekommen. Jetzt hast du diesen wundervollen Moment erlebt. Der erste Stern, das erste Jahr. Wie ist das für dich? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Oder hat sich alles verändert? Hat sich die Gästestruktur verändert? Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich glaube, ich hatte nicht so eine große Vorstellung davon, was sich verändert.
Aber hattest du es erwartet? Oder hattest du so? Oder
also als wir die Einladung bekommen hatten, was ja so 2 Wochen vorher passiert ist, ist man irgendwie davon ausgegangen, dass irgendwas wird passieren. Genau, also aber es war natürlich trotzdem aufregend. Also Florian und ich sind nach Frankfurt gefahren und war schon ein besonderer Moment.
Gänsehaut. Ja. Ich fand das so schön.
Und ja, also ich würde sagen, was sich verändert hat, auf jeden Fall die Gästestruktur. Also ich würde sagen, wir haben mehr Touristen, mehr Leute, die quasi, wenn sie nach Berlin kommen, schauen, wer einen Stern hat und dann was ausprobieren. Und wir haben mehr, wir sitzen ja in Charlottenburg, also im alten West-Berlin. Das heißt, es ist sicherlich noch mal ein bisschen anders von der Gästestruktur grundsätzlich als jetzt in Neukölln. Oder, also ich denke schon, dass es da Unterschiede gibt. Wir sind für Charlottenburg, würde ich sagen, schon ein überaus modernes Konzept. Und wir hatten nicht so einen großen touristischen Anteil davor. Ich meine, es gibt uns auch noch nicht so lange, also man muss erst mal an alle Führer kommen. Aber das hat sich verändert und wir haben mehr Gäste, die gewohnt sind, essen zu gehen. Also ich glaube, wir hatten dadurch, dass wir ein junges Team sind und so wie wir agieren oder wie unsere Visibilität nach außen ist, vielleicht auch einen jungen Anschein haben, hatten wir auch lange, glaube ich, also so eine Mischung aus jungem Publikum, das sich dann ab und an mal so einen besonderen Moment leistet und Charlottenburg, weil wir da halt lokalisiert sind und die Leute das auch ausprobieren. Und dadurch, durch den Stern hat sich auf jeden Fall verändert, dass mehr Leute, die einfach viel essen gehen und sich auch gerne ausprobieren und auch gewohnt sind, sich einzulassen darauf. Also wir haben sehr viele positive Erfahrungen auch gemacht mit Menschen, für die auch sozusagen es ein Selbstverständnis war, dass bestimmte Dinge auch einen bestimmten Preis haben. Und ja.
Aber findest du jetzt, dass die Gäste, die neue Gästestruktur, die da mit dem Michelin-Stern einhergegangen ist, dass die kritischer sind oder mehr Fragen stellen oder anspruchsvoller?
Also ich, da muss ich mal überlegen. Also ich würde sagen, dass der Großteil eigentlich total freudig kommt und sich öffnen kann. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die gewohnt sind, vielleicht eine andere Etikette zu halten, also eine andere Form von Service, eine andere Form von Tischsetting. Wir sind halt sehr bodenständig auch im Sinne von...
Ihr seid
also
super modern auf den Punkt. Ihr seid genial, was das angeht. Muss ich wirklich sagen. Ja, ihr seid, so wie mit ihr, so dieses eigentlich das moderne Ein-Stern-Michelin-Restaurant, wie es im Buche steht. Ich sehe eher das Problem, dass die, aber nur in Deutschland, die Klientel des Michelins sehr veraltet ist in der Ansicht, weil international ist es ja ganz anders. Ne?
Das stimmt.
Also deswegen, ich glaube, das
ist. Also ich würde auch sagen, die internationalen Gäste, die gehoben essen gehen, sind auch jünger als in Deutschland. Die Menschen, die
offener.
Genau. Und da
ich würde sagen, ist schon, also die internationalen Gäste sind, die holt man total ab. Ich glaube, immer, wir haben immer Schwierigkeiten mit dem, wir haben kein Höckerchen für die Handtasche.
Ja,
wir haben
genau.
diesen klassischen, dieses, dass man vielleicht in Deutschland in...
Keine gepolsterten Stühle.
Ja, und genau, dass man da so ein bisschen mehr...
Keine Gender-Toiletten, also keine keine männlichen und weiblichen Toiletten. Also so ein paar Faktoren, wo sicherlich der ein oder andere vielleicht dann mal nicht ganz zufrieden auf der Ebene ist. Ich meine, in den allermeisten Fällen ist es total schön, selbst wenn man am Anfang das Gefühl hat, okay, jemand ist noch so ein bisschen okay, fühlt sich nicht so wohl in der Umgebung, weil sie so anders ist als das, was man gewohnt ist. In den allermeisten Fällen kann man die Stimmung, hat man ja auch einen großen Einfluss auf die Stimmung. Also wie warmherzig ist der Umgang, wie einladend. Aber es gibt natürlich auch, also wir hatten auch schon mal einen Tisch, der hat uns den Stern wieder abgesprochen.
Ja, das ist ja auch sehr deutsch, dass man da hingeht, reserviert und reinkommt und sagt, so, Sie haben jetzt einen Stern gekriegt, wir testen das jetzt erstmal, ob das verdient ist. Ne? Also ist ja nicht so, als ob man sich den selber gegeben hat.
Da war dann einfach alles falsch. Das kann man auch manchmal, man kann auch nicht jeden Geschmack treffen.
Ich muss ehrlich sagen, wenn man bei dir reinkommt, das ist so, als ob ich in Paris in ein Restaurant reinkomme. Und insofern ist es, glaube ich, auch das, worüber wir schon gesprochen haben, dass wir das nicht so an uns herankommen lassen dürfen, weil das einzelne Meinungen sind und Ansichten, sondern ihr seht das Ganze und ihr macht es ganz, ganz toll und weiter so bitte.
Ja, und vor allen Dingen auch gerade das, was Stefanie am Anfang gesagt hat, dass man immer wieder Geschmäcker neu entdeckt, was man vorher noch nicht gegessen hat. Und das ist definitiv etwas, was Florian komplett in seiner Rolle als Küchenchef komplett lebt. Und ich habe ja viele Gerichte von ihm vorher probiert, die er in Zusammenarbeit mit Marco und Dennis gemacht hat im Rutz. Und es ist komplett super schön gewesen, bei unserem Besuch zu sehen, dass die Gerichte ganz eigen gedacht waren und nicht eine Kopie von, sondern eigenständig, ganz auch einfach es unheimlich schön war. Und genau dieser Moment, wenn du etwas isst, was du noch nie in deinem Leben vorher gegessen hast und eine Geschmacksnuance zum Strahlen kommt, das war mega schön. Und das hat er voll zum Ausdruck gebracht. Deswegen ist es so verdient, dass er, also wo ich da saß, also kriege ich gerade wieder Gänsehaut. Es war wirklich einfach unfassbar schön, weil er so seine eigene Handschrift in so kurzer Zeit so extrem herausgearbeitet hat.
Ja, das, also ja, und das ist ja auch ich meine, er ist jetzt über ein Jahr da, aber er hat gestartet und es ist in eine Richtung weitergegangen und es wächst auch immer weiter. Also
voll schön.
Es ist total schön, auch für mich, das mitzuerleben und zu beobachten und Teil davon sein zu dürfen.
Ja. Sehr schön. Da leiten wir auch gleich, weil du es so schön angesprochen hast bei Stefanie. Was sind denn deine kulinarischen Highlights, Momente und Konzepte in 2025 gewesen, die dich begeistert haben? Oder wo du vielleicht auch gesagt hast, das ist jetzt vielleicht auch nicht so. Gibt ja alles.
Was mich begeistert hat. Also es gab vieles, was mich begeistert hat, Gott sei Dank. Und auch viele Trends, die mich begeistert haben. Zum Beispiel also der Trend zu einer neuen deutschen Küche, zu einer selbstbewussten deutschen Berliner Küche, wo wir einige Restaurants, ich meine, ihr habt ja auch ein deutsch-Berliner Menü, Sphere. Los ging es, glaube ich, damals eigentlich ehrlich gesagt mit einem Trio. Dann kam das Bundesbütchen, jetzt das Norms. Also zum einen das und natürlich Klärchens, darf ich auf gar keinen Fall vergessen, wo man wirklich jetzt ganz hervorragend, wo Tobi Beck wirklich toll, wahnsinnig toll kocht und ohne Shishi, aber immer mit so ein bisschen elevated, immer ein Twist. Also diese neue deutsche Küche finde ich wahnsinnig toll. Ein weiteres, also ich liebe auch diese ganzen Restaurants wie zum Beispiel Ita, ist ja so südamerikanische Küche, da gehe ich wahnsinnig gerne hin, weil es das so wenig gibt in Berlin. Ne? Südamerikanische Küche, ja was ist das, ab und zu mal Mexikaner und da gibt es auch nur 3 oder 2, die eigentlich einen Besuch wert sind in Berlin. Die meisten sind ja, muss man ehrlich sagen, Schrott. Aber zum Beispiel ein südamerikanisches Restaurant, was mal eine ganz andere Geschmacksdimension, ganz andere Aromenkombinationen bietet als viele andere Läden. Mir hat jetzt, wenn ich jetzt noch einen Namen sagen darf, zum Beispiel ist St. Farah jetzt sehr gut gefallen, was gerade aufgemacht hat.
Noch gar nicht gehört.
Das ist im ehemaligen Marina Blue, wo das Marina Blue drin war, in Mitte am Weinbergsweg. Nadav Kunnel und die sind junge Israelis, aber das hat überhaupt nichts mit Hummus zu tun, nicht die 100. Variante von Hummus, sondern der macht wirklich so zum Beispiel so Pommes frites mit einer Sambal-Butter mit geschmelzten Zwiebeln, wo du so denkst, so what? Und das funktioniert hervorragend und dann bestellst du Muscheln und die kommen dann mit Reiswein und Lao Gan Ma. Und die haben also wirklich meiner Meinung nach eine der besten Patissieren der Stadt. Roni Strieker heißt die. Die macht Desserts. Also ich bin wirklich überhaupt nicht süß drauf. Es interessiert mich eigentlich nicht. Bin gezwungen worden und war dann, also wirklich. Und die hat so einen Rice Crack Pie gemacht mit so ein bisschen Salz und Schoko und so. Und das war, wo ich dachte, das hat Berlin noch nicht gesehen, ja. Und das finde ich halt irgendwie spannend, dass es in diese Stadt immer noch Leute kommen oder Leute gibt, die immer irgendwas Neues machen, was man so nicht kennt. Was Besonderes ist, was eine Nische ist und was eben auch geboren ist aus einer Leidenschaft und nicht den 100. Miso-Cord von Nobu geklaut, ehrlich gesagt, sorry, wenn ich das mal so sage, aber hat auch sein Publikum, aber damit will man halt Geld generieren. Und ich finde, es gibt halt immer noch wahnsinnig viele Leute, die mit so einer Leidenschaft und Liebe für diese ganze Branche stehen in der Stadt. Und das ist so immer das, wo ich dann immer denke, ja, das ist toll in Berlin und das auch die negativen Seiten, auch dass es vielen Gastronomien schlecht geht, aber trotzdem gibt's immer noch Leute, die so idiotisch verrückt sind und einen an der Meise haben, nochmal einen neuen Laden zu gründen. Genau. Sorry, ist die unendliche Geschichte geworden.
Nein, du hast ja recht. Ich würde mal Sarah zu dir überleiten. Jetzt hast du über ein Michelin-Stern. Wie war es bis jetzt?
Ich wusste am Anfang ja gar nicht so recht, ob ich mich über den Stern freuen soll oder nicht. Ich habe mich ganz schön dran gewöhnt und finde es eigentlich ganz gut. Und es war eigentlich ein fantastische anderthalb Jahre. Ich habe viel Champagner und Kaviar getrunken und gegessen und einfach eine saugute Zeit gehabt, weil mich... Ich glaube, ich für mich selber das irgendwie irgendwann annehmen konnte, dass das eine extrem schöne Auszeichnung ist, auch für meine Arbeit und für all die Zeit, die ich gedanklich in dieses Restaurant, in die Küche reingesteckt habe. Und dass es irgendwie doch auch honoriert wird irgendwie und mir dann bewusst geworden ist, dass ich eine von 14 Sterneköchinnen bin oder es gibt gar nicht so arg viele. Deswegen war das ja toll. Ich bin viel rumgekommen. Es ist ja auch schön, wenn man eingeladen wird und irgendwo kochen darf. Man sieht Orte, an denen man davor noch nicht war, lernt neue Köchinnen und Köche kennen. Das war irgendwie echt schön und sehr bereichernd.
Ja, das ist ja, man kann auch sein Netzwerk ausbauen und man kann sich auch gegenseitig befruchten mit Austausch und Ideen. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Man kriegt natürlich auch einen anderen Zugang in dem Moment, yeah, oder?
Aber was ich trotzdem irgendwie, ich glaube, für mich war das immer so, geht sich das einher, Hallmann und Klee und ein Stern, geht das, was wir machen, weil das für mich was schon sehr Persönliches und Emotionales ist, was ich da tue irgendwie jeden Tag. Und ich bin mir, glaube ich, sicher, wir haben uns nicht verloren da drin. Nein, es ist immer noch der Ort, der es davor war.
Das, und das Konzept irgendwie könntest so, du genauso in London oder Paris irgendwie servieren. Und das wäre auch immer mindestens ein Stern.
Aber es ist so wirklich, also ich war so, ich fand es ganz cool. Ich habe es ja sehr genossen, so unter dem Stern zu sein. Man konnte immer, ja, wir haben ja keinen. Also es war immer so, es hat mir so Sicherheit gegeben. Und dann.
Keine Gäste, die das so prüfen.
Ja, überprüfen, genau, das, was du sagst. Wir gucken jetzt mal auf sie, sind die ein Stern? Und so. Es war so, und das war immer so, ja, wir haben ja keinen. Genau, wir haben ja keinen. Das war immer so eine easy die Nummer, die ich dann so ziehen konnte. Und es hat mir, glaube ich, schon auch Angst gemacht dann erstmal so. Und auch, ich muss sagen, wenn ich so die ersten Gerichte nach dem Stern, ich musste mich da erstmal so ein bisschen freikochen, wieder in meine Lockerheit reinmachen. Dass ich koche immer ganz gerne aus dem Bauch raus. Und manchmal ist so eine Idee noch gar nicht so richtig da und ausgereift. Aber ich fühle es, dann muss ich aber kurz so an den Herd stehen und einfach machen. Und darf mich auch niemand fragen, was ich jetzt gerade da zusammenrühre. Und schwupps kommt das Gericht aus. Aber da habe ich echt ein bisschen gebraucht, weil ich mir, glaube ich, 20 Mal jeden Tag eingeredet habe, ich habe den Stern bekommen, weil ich davor so gekocht habe. Ich muss einfach so weitermachen, weil man will ja auch immer neue Sachen kochen.
Und hat es sich daraus auch Signature-Dishes entwickelt, dass du sagst, die hast du immer im Menü drin? Oder?
Ja, also ein Gericht, das koche ich ja schon, das kann ich im Schlaf kochen, das ist die Kartoffelmolken-Liebstöckel, das koche ich seit 10 Jahren. das werde ich auch nicht so ändern. Ich lerne es gerade meiner Auszubildenden und ich merke, wie viel Herzblut mir da wirklich an diesem Gericht steckt. Das hat nur 3 Komponenten, aber ist echt nicht so einfach perfekt hinzubekommen. Es sind neue Sachen, so ein paar, wirklich auch wieder so ein Gericht entstanden. Und das war so ein, Sarah Hallmann Bauchgericht. Das sind gerade Udo-Nudeln, die habe ich in einer Räucherblau mit konfiertem Eigelb und Kaviar und Schnittlauch.
Oh, ich habe das probiert, sehr lecker.
Genau. Und das ist so ein schlotziges Gericht. Ich mag ja immer, ich bin sehr soßig. Und ich habe das schon ganz lange die Idee gehabt, dass ich irgendwie Räucheraal als Nudel machen möchte.
Und dann stand ich da und habe das zusammengerührt und eigentlich hatten wir Kaviar gerade rumliegen, habe ich das noch drauf gehauen und dann habe ich kurz ein Eigelb geholt, weil jemand gerade Eier getrennt hat und es lag da so. Es war immer so, ne? Und diese Udon-Nudeln, die werden, ist ein handgekneteter Teig, ist unfassbar schwer und dauert ewig, den zu kneten, aber der hat so eine tolle Stärke und die Stärke löst sich einfach in dieser Emulsion so schön auf und es wird so ganz cremig und ja. Das würde ich sagen, ist ein neues
Hermann
und Klee Gericht.
Sehr schön. Vielen Dank. Ich würde jetzt mal zu Janine dir überleiten. Und was mich so interessieren würde, für dich persönlich, 2025, wie hat sich das für dich als Gastgeberin und Unternehmerin so entwickelt? Also wir haben ja schon öfters mal miteinander gesprochen und was ich an dir so bewundere, dass du als Unternehmerin immer so erfinderisch warst, dass du dich immer, du hast immer das Positive gesehen und du bist immer so auch familienorientiert. Wie hat sich das für dich so entwickelt? Wie siehst du das?
Also ich bin unfassbar motiviert ins neue Jahr gestartet, Anfang des Jahres, und war fest davon überzeugt, 2025,
das wird
Jahr, unser Jahr. Ja. Spoiler-Alarm, es ist nicht so gekommen, aber hey. Nein, das Jahr hatte seine Höhen und Tiefen, definitiv. Und wir sind direkt, wie ich vorhin schon angedeutet habe, mit einem ganz tollen Pop-up ins neue Jahr gestartet. Das hat uns so viel Drive gegeben durchs erste Quartal.
Aber ihr macht dann das Restaurant zu in dem Zeitraum?
Genau, für 2 Wochen schließen wir das Restaurant. Wir wiederholen das jetzt im Januar, ja, sind gesehen, wieder in Wien, ja, im gleichen Restaurant.
In welchem?
Weil sich das sehr bewährt hat. Und das ist ein unfassbar tolles Restaurant. Ist ein ganz unfassbar toller Host. Sören Herzig. Heißt das Restaurant. Wirklich super nette Menschen, Saskia und Sören. Wir sind sehr dankbar, dass wir dort sein dürfen. Und auch krass eigentlich, was für ein Vertrauen er uns vorab entgegengebracht hat. Uns 2 Wochen lang, obwohl wir uns vorher nur durch Videocalls, und Sebastian war einmal dort, hat sich das Restaurant persönlich angeschaut. Aber ansonsten kannten wir uns ja noch gar nicht auf einer persönlichen Ebene. Von daher war das wirklich ein total schöner Start, auch ein toller Start, gemeinsam mit dem Team. Das hat uns irgendwie alle ja richtig schön auch auf eine besondere Art und Weise zusammengeschweißt. Und dann, ja, dann ist es ein bisschen zäh geworden, muss man sagen. Ne? Ich glaube, das haben wir alle ein bisschen gespürt. Und das sind auch so Initialzündungen. Ich glaube, was uns immer mehr abverlangt wird, ist Flexibilität. Und natürlich Flexibilität im Sinne von, man kann sich natürlich überlegen, ob ich mein Konzept wechsle. Ja? Aber darüber hinaus finde ich es auch extrem wichtig, dass die Gastronomie an sich so divers wie möglich bleibt. Und dazu gehört eben auch ein Restaurant, was ja, Fine Dining macht. Und ich würde es wirklich unfassbar schade finden, wenn wir jetzt alle aus ökonomischen Gründen die Konzepte wechseln würden. Das heißt aber auch, dass es momentan einfach aufgrund einer großen Preissensibilität natürlich bei den Gästen und Gästinnen extrem viel Aufwand bedarf. Es braucht sehr viel Fingerspitzengefühl und es braucht sehr viel Innovationsgeist. Wir haben uns jetzt auch fürs nächste Jahr wieder 2, 3 Sachen überlegt, wie wir einfach ja, wie wir einfach auch gemeinsam mit anderen Konzepten neue Märkte uns erschließen möchten. Wir werden zum Beispiel im April das allererste Mal ein Restaurant-Swap machen.
Was ist das?
Das bedeutet, wir gehen nach Budapest für eine Woche und ein Sterne-Restaurant aus Budapest wird im Horvath kochen für eine Woche. Genau, und darüber hinaus sind noch verschiedene andere. Also man muss auf jeden Fall deutlich mehr Kraftanstrengungen aufbringen und seine Fühler...
Das ist ja schon ein Aufwand.
Ja, also ich sag mal so, nach Wien, das hat super geklappt. Ja, es war auch so lustig, wir haben uns von Freunden so ein uralt Bulli ausgeliehen. Da haben wir alles reingepackt, sind dann noch mit 2 anderen Autos nach Wien gefahren. Und wir sind froh, dass wir gut dort angekommen sind, weil Sebastian ist auf dem Hinweg noch nach München gefahren. Er war richtig krank, war da noch bei der Gourmillot-Veranstaltung und ist dann von dort weitergefahren. Aber es hat alles super funktioniert. Das hätte ich auch echt nicht gedacht. Und ich habe ein bisschen Angst vor 2026,
weil wir, gut wird.
Ja, also wir haben eigentlich so gut vorgelegt mit allem. Wir waren ausgebucht, es hat mega gut geklappt, die Gäste waren zufrieden und so weiter. Also wir haben die Benchmark so hoch gelegt. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie es sich im Januar dann entwickeln wird. Aber genau. Und ich glaube, dass das unfassbar wichtig ist, auch sich immer wieder so kleine Inseln zu schaffen, wo man dann nochmal so ein bisschen was anderes macht im Prinzip und mit seinem Team auch nochmal neue Dinge gemeinsam erlebt. Und dass das auch ein wichtiger, ein wichtiger Kit sein kann in der jetzigen Zeit, wo Leadership immer herausfordernder wird auch, dass das einfach eine schöne gemeinsame Erfahrung ist.
Ja, da gebe ich dir auch recht, weil ich denke, dass es halt wirklich super wichtig ist, gerade immer wieder die Kommunikation mit dem Team zu suchen und auch sich anzuhören, was für Ideen sie haben. Einfach damit man den Input hat und sie mit ins Boot holen kann. Ne? Das ist so.
Absolut, ja. Also wir haben schon immer mit großartigen Menschen zusammengearbeitet natürlich, aber aktuell haben wir auch ein Team und man muss sich überlegen, wir haben ja schon auch reduziert von unseren Mitarbeitenden, ne, aufgrund der Situation und man muss einfach so flexibel wie möglich sein. Das bedeutet auch, ich bin wieder öfter im Service zu sehen, was mich persönlich auch extrem freut. Ja, ich glaube, ich war schon lange nicht mehr so oft im Service wie jetzt in diesem Jahr. Aber es bringt natürlich auch andere Herausforderungen mit sich. Das heißt, umso öfter ich im Service bin, umso mehr fehlt zu Hause dann manchmal Struktur mit den Kindern, die 11 und 14 sind mittlerweile, die natürlich sehr super selbstständig sind, alle beide. Aber es sind Kinder. Genau. Und wenn man den Freiräume schafft, dann werden die gefüllt.
Ich kann auch gerne mal Grenzen überschreiten wahrscheinlich.
Ja, nein, also an sich sind sie eh brav, aber wir machen einmal alles mit, was man so mitmacht, weißt du?
Verstehe.
Ja.
Ja. Ach ja. Und das ist aber eben natürlich das gerade in der Gastro so eine Herausforderung, weil wir eben ja eigentlich Abendbetriebe sind im Großen und Ganzen, dass da eben die Musik spielt und dass dann die Familie eben sich drumherum bauen muss und natürlich Kinder dann auch das Verständnis dafür haben, leider irgendwann mal aufbringen müssen. Ja. Dann geht es ja natürlich, wir reden ja natürlich auch letztendlich bei so einem gastronomischen Betrieb dann um die Existenz und da muss man, glaube ich, immer ganz schön hin und her switchen und flexibel sein. Und das ist, glaube ich, einfach auch natürlich eine Anstrengung auf einer anderen Ebene, die man sich vielleicht als Gast oder Kunde gar nicht so vorstellen kann, was für ein Spagat das eigentlich ist.
Ich bin letztens mal am Tisch gestanden und es war auch so, ich hatte so eine tolle Connection mit diesem Tisch, ja. Und ich habe ein neues Gericht serviert, was wir an dem Abend neu raufgenommen haben. Und irgendwie waren auch Gastronomen, junges Pärchen. Und man muss sagen, manchmal sieht man das ja gar nicht. Ich komme so voll aus meinem Side-Hustle, ja, gestresst ins Restaurant, bin noch im Stau gestanden, habe vorher noch was zu meiner Oma gebracht, weil die was brauchte und so weiter und so fort. Und komme dann so kurz vor Service-Meeting dort an, da rein, ja. Und dann zack, ungezogen, los geht's. Und dann stehe ich am Tisch und irgendwie habe ich mich so ein bisschen beim Ansagen des Gerichts so verhaspelt, ja. Und dann habe ich das erst gar nicht großartig kommentiert und dann habe ich den Abend weiterlaufen lassen, bin dann öfter noch mal an dem Tisch gewesen und dann habe ich gesagt, sorry übrigens, falls es euch vorhin komisch vorkam, ich war da irgendwie nicht sehr flüssig in meiner Aussage zu dem Gericht, es tut mir echt total leid. Ich bin nicht so oft im Service, wir haben zwei Kinder und so und ich bin heute relativ spontan reingekommen. Also wundert euch nicht und ich glaube, die haben so süß reagiert und ich glaube, das ist aber auch das, was immer wichtiger wird. In Zeiten, wo wir mit KI konkurrieren zum Teil, wo die Entwicklung wirklich so rasant voranschreitet, ist es immer wichtiger, dass persönliche Erlebnisse
Nahbarkeit
in den Vordergrund rücken. Also wir Gastgeber und Gastgeberinnen, wir sind ja mittlerweile sowas wie Stimmungsmanagerinnen, ja, oder
Erlebnis-Creator,
ja, und da muss ich auch sagen, das ist, also dadurch, dass die Gäste natürlich durch die inflationsbedingt weniger Geld haben, sind sie sehr versiert darauf, was bekomme ich für mein Geld. Und meiner Meinung nach wird es immer wichtiger, die Erlebnisse, die man bietet, dass sie so individuell und so authentisch wie möglich sind. Ja?
Sehr schön, also, das sagst du sehr schön. Ja.
Und deswegen glaube ich, dass eine Herzlichkeit Perfektion schlägt mittlerweile. Ja? Und dass eine gute emotionale Bindung mit unseren Gästen und auch mit unserem Team, das spüren die Gäste. Ja? Also wir haben wirklich so ein tolles Front-of-House-Team und auch ein tolles Küchenteam. Und wir haben eine offene Küche. Und die Gäste, die haben ja nichts anderes zu tun. Die beobachten uns und die spüren den Vibe. Und die spüren auch, wenn der Vibe scheiße ist, was ja, eigentlich stimmt. nicht so oft ja. stattfindet. Aber deswegen
aber
ist
es... Aber sowas kann ja leider passieren. Ne?
Na klar kann es ja, passieren.
Eine Verkettung aber, von Unglücken und dann hast du das Problem.
Absolut, aber es ist halt auch irgendwie menschlich und es ist die Frage, wie geht man damit um? Und auch selbst wenn man mal in, sag ich mal, wenn man mal in Situationen kommt, wo man irgendwie sich uneinig ist, wie geht man dann in dieser Situation auch damit um? Und ich glaube, wenn man da eine gute Fehlerkultur an den Tag legt, dann...
Ja, und es ist auch schön zu sehen, dass Gäste quasi so eine Form von Menschlichkeit auch schätzen. Also, ja. dass es sozusagen... ein Fehler oder etwas, was unvorhergesehen passiert. Also ich hätte auch noch so eine Kinderstory.
Ja.
Vor 2 Wochen, ich Samstagabend nach dem Service mit meiner Tochter mit dem Nachtzug nach Wien, war alles perfekt geplant. Der Papa bringt sie gegen 10.30 Uhr schlafend im Kinderwagen ins Restaurant.
Optimalfall.
Ich dann mit ihr zum Zug. Ist natürlich nicht ganz aufgegangen. Sie kam an, ist aufgewacht. Und dann habe ich halt so, okay, dann sitzt du jetzt hier. Das erste Mal seit 3 Jahren, dass du im Service quasi im Restaurant bist. Und sie saß da und hat Milchschaum getrunken und hat sich ein bisschen vergnügt. Und dann im Fensterplatz. Und an der Tafel waren so ein paar Gruppen und die hatten aber alle, das war eine total, das sogar eine Kommunikation am Ende. stattgefunden. Ein Tisch hatte einen Hund dabei. So, also es war ganz, und ich habe auch gemerkt, dass sozusagen, wenn so eine Situation passiert und ich mir selbst nicht so einen Druck mache, ja. dann wird diese Situation auch kein Desaster, sondern dann ist es einfach die Situation, wie sie ist. Wenn alle einen Umgang damit finden und du merkst plötzlich, dann fließt das halt. Das ist halt das Leben. Man kann nicht alles planen und wir haben halt diese Arbeitszeiten und haben halt trotzdem Familie und dann wird es ab und an mal so eine Situation geben. Und am Ende ist es ja auch schön, wenn das irgendwie integriert werden kann, weil Mutterschaft als Unternehmerin in der Gastronomie, aber auch, wenn man es betrachtet, Mutterschaft als Arbeitnehmerin. Ich meine, undenkbar als Köchin einen Babysitter abends zu bezahlen. Der Babysitter verdient das Gleiche wie man selbst pro Stunde. Also das sind so Themen, das sind schon große Themen, die noch nicht gelöst sind.
Am Anfang, ja, aber sich das gelohnt hat.
Und das ist also, das so, wirklich, ja, wäre es ja, nicht eigentlich günstiger, ich stelle jemanden ein und... Also es ist schon, genau, und dann ist es irgendwie schön zu beobachten, dass es auch in Ordnung ist, wenn mal so eine Situation aufkommt.
Und das eigentlich diese Nahbarkeit, ne? Ja. Also dieses, ich glaube, dass wir vielleicht ab und zu viel zu sehr danach streben, irgendwie Mainstream zu sein, als einfach unsere Individualität dadurch blicken zu lassen, weil wir... denken, das wird von uns erwartet, anstatt wir selber zu sein. Aber ich glaube, dass das schon so ist, dass wir immer...
Ich glaube, dass das mehr denn je gefordert wird. Also oder einfach so das Bedürfnis und die Sehnsucht danach so groß ist. Ich war gestern im Theater mit meinem Kind und ich mache das viel zu selten, aber wir saßen dann, es war so schön, diesen Schauspielerinnen da zuzugucken und diese Kunst einfach, was Menschen schaffen können, das kann keine KI und das war überhaupt nicht steril. Da war es dann auch, es war ein Kindertheater, es sind auch Fehler passiert, aber es war so herzlich und es hat so viel Spaß gemacht. Und ich musste dann darüber nachdenken, über jetzt so unseren Job und das, was wir eigentlich machen. Und ich glaube, das, was Menschen gut tut, ist, wenn andere Menschen ihnen was von ihrer Kunst geben. Und ich finde, das sind wir schon irgendwie... ich glaube, wir werden mehr denn je gefragt sein, weil das einfach so wichtig ist, dieses Gefühl, in den Arm genommen zu werden, egal auf welcher, auf dem Teller oder am Gast. Das ist so wichtig und ich glaube, das brauchen die Menschen.
Aber ich glaube, das Problem ist natürlich auf der anderen Seite, dass wir auch viel Persönliches von uns preisgeben und wir bereit sein müssen, das zu tun, weil wir machen uns damit auch natürlich ein bisschen angreifbar. Ja. Ne? Also deswegen, ich finde, es ist immer so eine, wo ist die Grenze? Wie nahbar können wir sein, ohne...
unsere Persönlichkeitsrechte aufzugeben. Das gehört noch mit dazu.
Ich glaube, dass da tatsächlich eines unserer wirklich unser tragenden Social Skills als Frau quasi, glaube ich, haben wir wirklich oftmals die Kompetenz, sehr empathisch zu sein. Und dass das natürlich auch in der Situation an dem Tisch geholfen hat, so ein Gefühl für die Gäste zu bekommen, inwieweit kann man sich da auch öffnen. Und man hat über den Abend wirklich eine Verbindung zu denen aufgebaut und so weiter. Und deswegen glaube ich, dass das Thema Empathievermögen und wie gehe ich in Situationen rein, dass das extrem wichtig ist, einfach auch, um so eine Momente auch zu kreieren. Weil schlussendlich, glaube ich, fanden die es deutlich sympathischer, dass man da nochmal irgendwie leicht, sage ich mal, dass es gemenschelt hat, ja, als wenn man versucht, eine perfekte Performance an den Tag zu legen.
Die jeder haben hätte können.
Ja, genau, natürlich.
So haben sie was sehr Individuelles von dir
bekommen. Ja, und es, drumherum, wir brauchen ja nicht reden, ne? Also wir machen da einen sehr, sehr guten Job, ja. Von daher glaube ich, dass es aber trotzdem manchmal auch mit dem Augenzwinkern vielleicht sogar nicht immer so schlecht ist, wenn Fehler passieren.
Es ist die hohe Kunst, auch einen Fehler selber einzugestehen und zu sagen, ach Mensch, du, da ist mir gerade was passiert. Huch, ups.
Ja, aber genau, das ist dieses Menschliche, was natürlich dann auch...
Nicht gerne gesehen, aber es passiert halt. Aber es, genau das macht uns ja menschlich. Ja,
und,
das,
und wie sehr schätzt man es selber, wenn man im Restaurant ist, oder?
Ja,
wenn man
und ich habe wirklich auch die Erfahrung, dass es viel besser ankommt bei den Gästen.
Also ja, jetzt auch viel besser als vertuschen,
ich bin nicht bestrebt, danach Fehler zu machen, aber...
Auch, ich möchte bei dir auch keine Fehler machen im Restaurant.
Natürlich aber, nicht. Also, nee, aber trotzdem, ich finde immer so dieses, wenn man damit in die Kommunikation geht und einfach so, hey, sich selber nicht so ernst zu nehmen und
das connected tut, ja auch, ja. Ne? Es ist ja, glaube ich, im Endeffekt, wenn wir über KI und so sprechen, Gastronomie, Restaurants, Bars, das ist immer menschliche Verbindung, ne? Und wenn du was Menschliches von dir preisgibst, dann toucht das ja einen an, ne? Es hat immer was irgendwie mit Connection zu tun, was uns im Endeffekt glücklich macht, ne?
Stimmt, das KI kann das nicht geben. Nee. Das ist, sollten wir uns vielleicht auch manchmal bewusst machen. Nancy, du bist unsere Weinexpertin.
Ich habe gerade so viele Gedanken im Kopf. Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Ich habe doch mal eine Frage. Ne? Ja. Nein. Wenn du jetzt das Jahr 2025 Revue passieren lässt, und du bist, kann man ja auf Social Media sehen, unheimlich viel unterwegs und trotzdem im Grand Royal. Vollzeit beschäftigt. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber du schaffst beides. Und da beginnen die aber sehr viel. Weine, voll. Weinprojekte. Gibt es da etwas, was dir jetzt einfällt, ein Weinprojekt oder ein Wein, wo du sagst, das ist mir extrem positiv dieses Jahr aufgefallen oder etwas, was vielleicht die nächsten Jahre sich extrem gut entwickeln wird?
Ich habe mir viele Gedanken über diese Frage gemacht. Habe wirklich angefangen, mir diese Jahres... also ich habe einfach mal angefangen, mir die Fotos anzugucken von Januar bis jetzt und war dann doch irgendwie so in meinen Notizen erstaunt, was in der Tat so war, was da alles stattgefunden hat von Januar bis jetzt. Und es ist wirklich schwierig, eine Sache zu benennen. Das ist unheimlich schwierig. Das, was ich euch sagen kann, ich sitze hier am Tisch, bin unheimlich inspiriert, bin von Januar bis... jetzt zum 1.12. in so viele Situationen geraten, wo ich tolle Produzenten kennengelernt habe. Mindestens, also fast sagen kann, ich war einmal im Monat unterwegs und habe eine Region besucht, die ich noch nicht kannte oder vielleicht kannte, aber einfach intensiver kennengelernt habe. Ich habe ganz, ganz viel für mich gemacht, meine Seele und meinen Wissensdurst zu pflegen und zu stillen. Und das hat aber wiederum, kann ich den so diesen Kreis schließen, dass zum Thema Weinprojekt, weil ich habe ja mich 2024 für eine wirklich sehr große Herausforderung entschieden, um in den Grand Royal zu wechseln und mich einer Weinkarte sozusagen als Projekt angenommen, wo ich einsteige, die ich aber nicht mit aufgebaut habe, weil die einfach in 17 Jahren von Andrea und Nikolaus aufgebaut wurde und dem Grill-Team und ich jetzt in eine Materie reingerutscht bin, also ganz bewusst reingewählt habe, aber wo ich mich mit Regionen auseinanderzusetzen hatte, wo ich gar nicht viel vorher mit zu tun hatte. Und das war so, also ob es jetzt 100 Jahre alter Spätburgunder aus dem Rheingau ist, den ich noch nie getrunken hatte, über die Vertiefung eines Vino Verdes-Gebiets in Portugal, was ich sonst auch immer eigentlich gar nicht so im Fokus hatte, obwohl ich Portugal liebe in den Weinen, aber so diese Leichtigkeit einfach nochmal extrem vertieft habe und dann aber auch Bordeaux und Burgund einfach. Ich war das erste Mal in 2025 in Bordeaux.
Okay.
Das war wirklich ein absolutes Highlight.
Schön, oder?
Ich habe mich total verliebt und kann sagen, ja. Also viele sagen jetzt so, oh Gott, old fashioned, oh mein Gott, nein.
Nein, aber es ist,
es ist so geil. Ja, es war wirklich so schön, das so zu erleben und diese Offenheit. Und
die Lebenslust, oder? Die da einhergeht mit diesen...
Ja, mit, also auch mit monumentalen Weinen und Dingen, die dort geschaffen werden, aber auch die nicht mehr von oben herab irgendwie so, und man wurde super nett in den Weingütern empfangen und es war alles super modern, es war sehr weiblich, was ja heutzutage in der Weinwelt auch noch nicht unbedingt jetzt so der normal point of view ist. Und das war unheimlich schön zu sehen, wie offen und wie die Menschen sich auch darüber freuen, dass halt die jungen Sommeliers auch kommen und auch sich mal nach Bordeaux verirren und nicht nur auf der Ruhr durch die Gegend rennen. Ne? Also das war schon extrem toll. Ja.
Und hattest du dieses Jahr so eine oder eine Weinbestellung, wo du sagst, im Grand Royal, wo du gesagt hast, ja,
darüber habe ich näher nachgedacht. Und es gibt zwei Weine und das habe ich früher noch nie. Also ich habe eine Flasche mal aufgemacht. Das ist schon, glaube ich, da hat eine sehr gute Kollegin aus dem Weinladen einmal eine sehr lange gehegte Flasche Angelus aufgemacht und ich durfte einen 2000er Angelus aufmachen. Mhm. Und das war für mich unfassbar. Gepaart aber, es war nicht die einzige. Dadurch, dass wir eine sehr gute Schlagzahl an sehr wertigen und tollen und großen Weinen haben, es ist jetzt vielleicht ein bisschen das Labeling, aber für mich ist es, ich bin, wie gesagt, da jetzt auch total in so einer Situation, mich extrem freund, mit so einem Wein arbeiten zu dürfen. Und ich jetzt auch für mich realisiere, wie unheimlich schön das ist und auch dankbar bin, diese Option zu haben. 2005 Mouton Rothschild hat mein ganzes Weinverständnis auf den Kopf gesetzt. Das war, wir reden immer darüber, was perfekt ist oder soll etwas. Also was bedeutet Perfektion? Was bedeutet Wein am Gaumen? Was bedeutet ein großer Wein zu sein? Und das war so von nichts zu viel. Es war alles in einer absoluten Harmonie in einem Wein, der 20 Jahre alt war. Das war für mich etwas, was ich so in der Form über den Abend probieren durfte, was mich absolut fasziniert hat, was ich niemals gedacht habe, dass ich das sagen würde. Ja? Und das ist doch schön, wenn man, ne, das ist so, wenn dann auf einmal so eine Sachen dann auch mit passieren.
Und dann sieht man eben, dass eben diese Namen nicht ohne Grund dann einen Namen haben.
Also berechtigt, muss ich sagen, schon an vieler Stelle. Aber das kann ich auch genauso für Gerichte mit. Also es ist jetzt wieder so dieser Punkt, auch mit viel Probieren oder auch viel Essen gehen. Es gibt so Dinge, die du in der Kindheit nicht mochtest. Ne? Aber du merkst dann einfach, wenn du die richtigen Küchenchefs und Küchenchefinnen hast, wenn die das einfach richtig verpacken, auf einmal schmeckt dir dann halt einfach diese rote Beete.
Ja, ich habe auch gerade an rote Beete gedacht.
Das ist so aber es gibt es einfach, es gibt die Momente, das ist dann auf einmal richtig gut. Oder wie auch das Chianti Classico Gebiet, wo du dann auf einmal merkst, so hey, ich habe so ein unfassbares Faible auf einmal für Rotwein mit einer absoluten Eleganz, was ich mir nie hätte vorstellen können, dass ich irgendwann mal sage, dass ich vielleicht auch Situationen habe, wo ich lieber Rotwein trinke als Weißwein, aber dass einfach ich jetzt verstehe, warum in Italien schon mittags zum Mittagessen Rotwein getrunken wird, weil es einfach so diese zeitlose Eleganz in den Weinen hat und das ist super schön zu immer mehr zu entdecken.
Welches Weingut aus dem Chianti Classico würdest du jetzt ad hoc empfehlen?
Ad hoc wäre wahrscheinlich Mazzai auch mit dabei. Oder ich kann den Namen, es ist immer ein bisschen beschämend, aber alle haben wir jemanden, der gut Italienisch spricht, aber Funtori, das mag ich auch sehr gerne. Chianti Classico.
Ja, das merken wir uns doch gleich mal, wenn dann die Weihnachtsbestellung aussteht. Kathi, ich darf ja Kathi sagen, oder? Wir kennen uns ja schon lange genug. Wenn du das Jahr 2025 Revue passieren lässt, hast du ein berührendes oder kurioses GästInnen-Erlebnis, von dem du uns erzählen möchtest? Oder einfach so super fantastisch schön, wo du sagst, das möchtest du gerne mit uns teilen?
Ja, in der Tat habe ich in den letzten 5 Monaten einige Erlebnisse sammeln dürfen seit Juni. Aber ich glaube, das liegt an der Location an sich. Ja, also der Fernsehturm, ne, als großes,
außergewöhnlich.
Sehenswürdigkeit mit Nummer 1, würde ich schon fast sagen, so überhaupt in dieser Stadt. Und auch die Schlagzahl an Gästen, die man da täglich versorgt, so im Schnitt 600 sind wir gerade.
Und überlegst du dir manchmal, von dem Turm runterzuspringen?
Nein, ich nicht. Nee, gar nicht. Aber wie ich vorhin schon erwähnt habe, also, ja, genau, wir machen auch Frühstück. Aber ohne diese tollen Menschen, wie gesagt, mit denen ich zusammenarbeite im Service, genauso wie in der Küche, wäre das ja gar nicht machbar. Und nur kurz nochmal auf dich und deine Situation vorhin. Das gibt mir, glaube ich, gerade die meiste Kraft, das Abreihen und diese Let-Them-Theorie, die du mir ja vermittelt hast vor 1,5 Jahren. Ein fantastisches Buch und man lernt da wirklich sehr, sehr viel. Man nimmt da sehr viel raus. Natürlich, ja, es bleiben so ein bisschen, leider Gottes ist das so auch wieder eine deutsche oder menschliche Mentalität, die negativen Sachen bleiben dann doch mehr hängen. Aber auf der anderen Seite auch unfassbar schöne Momente. Jetzt zum Beispiel am Freitag erst ein Ehepaar, das die Diamanten-Hochzeit bei uns gefeiert hat.
Was ist das, 65?
Ja, ich glaube. 300 Jahre. Der Sohn ist ein entfernter Bekannter gewesen und ich habe zuerst verstanden, es ist die goldene Hochzeit. Und dann wollte ich schon kurz und dann, es ist die Diamanten. Ich so, wow. Und dann sagen sie, oh, das letzte Mal waren wir da, da hat der Turm gerade aufgemacht gehabt.
Toll.
Und ich dann so, wow. Und die waren so abgeholt und so glücklich, wo ich mir denke, so, oh, ist das gerade schön, ne? Und auch einmal, das war relativ noch am Anfang, heutzutage würde man sagen, mittelaltes Ehepaar, wo ich relativ spät an den Tisch bin und er gesagt hat, oh ja, ich war schon so oft hier auf dem Fernsehturm. Und aber das heute war was total Besonderes und das war das Beste und dann auch noch in Kombination mit Tim Raue jetzt, ne, Match Made in Heaven, wo man so ein bisschen auch schmunzeln musste, ne, aufgrund der Höhe. Und ich dann auch wirklich ins Büro bin und mich das alles so berührt hat und es war, wie gesagt, halt noch relativ am Anfang, dass ich da mal schon fast kurz auch davor war, ein Tränchen zu vergießen, weil das sind so die Geschichten, die man mitbekommt da oben, Kindergarten und das ist einfach faszinierend. Das finde ich so, so schön, dass es die Momente einfach gibt.
Deswegen machen wir das ja auch. Wir möchten ja Menschen besondere Momente geben und sie kreieren für sie eben durch einmal das, was wir als Restaurant anzubieten haben, eben durch unsere Persönlichkeit, durch die Atmosphäre, durch das Essen. Ja. Und wenn uns das gelingt, dann sind das die schönsten Momente, finde ich. Das ist das direkte Feedback, was wir bekommen.
Und man muss ja auch einfach mal festhalten, dass einhergehend mit der Eröffnung es super schade war, dass, ich muss jetzt einfach mal das von meiner Seite ganz klar sagen, aus gastronomischer Sicht. Ich bin Berlinerin, bin hier aufgewachsen. Der Fernsehturm ist genau das, was du gerade beschreibst. Ich bin mit meiner Oma das erste Mal auf den Fernsehturm gegangen. Das war was ganz, ganz Besonderes. Wir gehen zu besonderen Momenten auf den Fernsehturm. Und dass so wenig Stolz von allen Seiten für dieses Projekt irgendwie aufgebracht wurde, es hat mich so traurig gemacht. Das, was ich bei dir auch rausgehört habe vorhin, das hat mich echt traurig gemacht. Statt sie alle mal stolz sind da drauf, was da oben passiert, dass sich jemand so einer Attraktion, nämlich der Attraktion Nummer 1 in Berlin, annimmt und dass es ein Gastronom sagt, er macht das jetzt.
Ich glaube, das ist aber sehr Wahnsinn.
Ne? Aber trotzdem haben sich alle wie die Hyänen drauf gestürzt und haben...
Nicht alle, stimmt. Nicht alle. Einige.
Oft erst das mal als Berliner, sage ich jetzt mal, Probleme haben mit Veränderung und sehr schwer einsehen, also uns damit arrangieren können. Aber wenn sie dann da ist und sich etabliert hat, dann kommen wir auch gut damit zurecht. Ich denke, dass in einem halben Jahr das auch wieder ganz anders ist. Wichtig ist, glaube ich, dass man international auch sieht, was für ein tolles Projekt das da oben ist. Designtechnisch, servicetechnisch, organisatorisch. Super. Ich bin total begeistert. Ich liebe das da oben. Und ich finde es auch immer wieder witzig, wenn Gäste von mir ihre Tasche da am Rand liegen lassen. Und 10 Minuten später...
Weg ist.
Ah, da hinten. Und da drüben ist inzwischen die Treppe oder der Weinschrank oder die Bar oder weiß ich nicht was. Es ist ein wunderschöner Ort. Ich kann gar nichts anderes als positiv darüber reden und denken. Und all die Negativität, die oft gesehen wird, die ignoriere ich einfach konsequent, weil der Berliner, der kann sich auch ändern. Der kann auch. Das kriegen wir hin.
Ein bisschen länger.
Ja, naja, aber wenn dann, wenn wir erstmal ins Herz geschlossen, war mit dem Restaurant Tim Rauer genauso. Wie sind wir verteufelt worden mit dem Müllbild an der Dings und direkt am Checkpoint Charlie? Ich meine, wer jetzt aufmerksam zugehört hat, der hat auch ab und zu mal die Feuerwehr hier gehört, ne? Im Hintergrund. Wir sitzen hier im Private Dining Room am Crook Table. Trotz alledem haben wir eine gewisse Affinität zu dem Außenbereich. Wenn man oben im Restaurant sitzt, dann kann man auch tagsüber mal die Müllabfuhr, die Polizei. Jeden Samstag haben wir die Demonstration. Wir sind einfach ein stadtnahes Restaurant und ich bin stolz darauf. Das ist Berlin. Manchmal ist Veränderung anstrengend, aber sie ist wunderschön. Das werden auch alle sehen. So, und jetzt gibt's Quick und Dirty. Quick und Dirty Fragen an alle von euch. Ich würde mal sagen, ich gebe das mal an dich, die erste Frage.
Komm, okay, alles klar.
Konzentration.
Ja.
Was isst und trinkst du an Weihnachten privat?
Ich bin dieses Jahr zum ersten Mal im außereuropäischen Ausland, in Thailand, zu Weihnachten. Und ich denke, frittierten Skorpion oder so. Also, weiß ich nicht. Ich würde einfach alles mitnehmen, was da auf Sticks irgendwo feilgeboten wird.
Das wird auf jeden Fall lecker, würde ich sagen. Ja. Stefanie, wie sieht's bei dir aus?
Ja, dieses Jahr werde ich Weihnachten viel mit Freunden verbringen. Wir gehen essen. Es gibt ein paar Restaurants, die haben Heiligabend und ersten Weihnachtstag offen. Und ich fliege dann auch nach Asien. Genau. Ja, freue ich mich schon.
Einige von uns, ich bin auch in Asien zu Weihnachten. Also
sprechen wir nachher noch ab, wir treffen uns. Ich merke das schon. Ich bin noch nicht so festgelegt. Also ihr seid alle wahrscheinlich so Richtung Bangkok, ja?
Wenn alles klappt, bin ich in Phuket.
Ach, schön.
Boah, ich fühle mich gerade als, sei ich voll im Trend. Ist das was man dieses Jahr macht?
Ich war letztes Jahr zu Silvester. Silvester letztes Jahr in Bangkok. 31. Stock mit Aussicht auf was. Einfach wunderschön. Ist schon ein Highlight auf jeden Fall.
Alles klar.
Ja, kann ich empfehlen.
Auch ja, kulinarisch Wahnsinn.
Bangkok ist... Ich mag sehr gerne, dass egal in welches Restaurant man geht, es ist alles sehr modern und man kann alles haben zum sehr guten Preis. Man kann auch wunderschöne Champagner und Weine trinken, ohne dass man da gleich arm ist. Und es ist unkompliziert. Also alles, wie man das eigentlich mag. Also wunderschön. Sarah, was trinkst und isst du denn zu Weihnachten?
Also ich fahre ins Schwäbische, in meine Heimat, zu meinen Eltern. Mein Kind freut sich schon und zählt die Tage, bis er endlich wieder ins Schwabenland darf. Und da darf man nicht so viel ändern an irgendwelchen Gewohnheiten. Raclette ist es. Ich pimp das dann immer. Aber wir haben eine ganz schöne neue Tradition etabliert. Am zweiten Tag kommt so meine älteste Freundin, die ist mittlerweile die vierte Tochter meiner Eltern, mit ihrer Familie zu uns. Und ich habe das etabliert, dass wir Nudeln zusammen machen. Das kann ich jedem nur empfehlen. Das lockert so ein bisschen die Stimmung. Deswegen rollen wir Nudeln und es gibt ein bisschen Trüffel dazu. Und man trinkt und isst und produziert nebenher. Und wenn man was in der Hand hat, werden die Gespräche immer schöner.
Es ist gut, einen Profi mit dabei zu haben. Ne? Also ich stelle mir es gerade bei uns vor. Also da ist aber richtig, da ist Schicht im Schacht, wenn da die Nudel am Ende nichts wird. Ne?
Ist ja schon gut, so also ich lege die Grundlagen. Also die Grundlagen sind schon ganz okay. Es geht mal eher ums Formen und ums in der Hand haben. Und ich bin schneller als die anderen. Also ich bin leicht im Stress, dass wir auch genügend Nudeln haben am Ende.
Von Christiane, wie sieht's bei dir aus? Was trinkst und isst du zu Weihnachten?
Also ich bin dieses Jahr in Berlin. Ich habe sowieso...
Ich glaube, in den letzten Jahren haben sich die Freundschaften, die ich habe, noch einmal sehr stark intensiviert und ich genieße es besonders, auszuwählen, mit wem diese Zeit, diese kurze Ruhezeit. Also ich bin gar nicht so ein großer Weihnachtsmensch, aber was ich besonders schätze daran ist, dass die Stadt einfach mal ruhig ist, dass fast niemand arbeitet und das heißt, es kommt auch wenig rein und man kann dadurch selbst auch mal runterkommen und wir werden bei einem Freund zu Gast sein, der kocht, was er kocht und ich werde Champagner mitbringen.
Sehr gut.
Also ganz entspannt.
Guter Plan.
Kathi, du?
Ich feiere bei Freunden in Karlshorst. Das ist eine Tradition jetzt seit 12 Jahren. Die letzten 2 Jahre musste ich arbeitsbedingt, oder nein, ich musste nicht. Ich habe arbeitsbedingt ausgesetzt. Ich habe mir das freiwillig gewählt damals. Aber dieses Jahr Heiligabend freue ich mich wieder sehr, da zu sein. Es gibt klassisch ganz Rotkohlklöße. Und zur Feier des Tages werde ich noch zu Sebastian in die Weinhandlung in der Köpenicker fahren und mir eine schöne Flasche aus dem Burgund für alle mitnehmen, natürlich.
Janine?
Also, unsere Kinder wünschen sich an Heiligabend Gans. Das heißt, der Wunsch wird erfüllt. Ja? Sebastian kocht Gans für uns und unsere Familie. Und in der Früh gibt es dann meistens wirklich ein bisschen besonderes Weihnachtsfrühstück an Heiligabend, wo wir alle irgendwie zusammenkommen und uns das nett machen. Da werden wir Pancakes oder Waffeln machen mal.
Mmh, ja. Das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Das muss ich morgen gleich mal einkaufen. Nancy, was ist dein Plan?
Ich werde bei meiner Mama in Zehlendorf sein und da gibt es auch wirklich seit 41 Jahren keinen Rüttel dran. Da gibt es immer die Gans. Und Wein wird von mir ausgewählt. Und dadurch, dass wir jetzt auch seit dem zweiten Jahr eine sehr illustre Runde sind und auch nochmal so, irgendwann mischen sich ja dann oder Rituale sind nicht mehr die sie mal waren. Und da sind wir gut aufgelockert und ich darf da mit viel Wein das Ganze begleiten. Was aber gut ist, weil das alles sehr weinaffine Menschen sind, die sehr gerne Wein konsumieren, was ja heutzutage auch sehr wichtig ist.
Man schaue, wen man um sich schart, oder? Ja. Ilona, was empfiehlst du uns denn zu Silvester?
Zu trinken?
Zu trinken.
Okay, ich trinke dieses Jahr Le Grand Latour et Prisienne, glaube ich. Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Dem bin ich begegnet, ich glaube, dieses Jahr im Sommer. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt. Und zu Silvester darf es ja was Feineres, Größeres sein, auch gerne was, was schäumt. Und das ist auf jeden Fall mein Go-To-Sprudel.
Sehr schön. Nancy?
Ich werde das erste Mal Silvester seit vielen, vielen, vielen Jahren frei haben. Und ich habe mich dafür entschieden, Sekt vorzubereiten, deutschen Winzersekt an der Stelle. Und habe da schon 1-2 Flaschen, die dadurch, dass ich ja den ganzen Tag schon zu Hause bin, auf jeden Fall so ein kleines.
Also, schon mal,
ich habe schon so 0,75, aber so in der Vorbereitung, dass es dann sozusagen über den ganzen Tag, bis jetzt Neujahr. Da habe ich auch noch frei. Ist auch total toll. Habe ich auch noch nie gehabt. Also entweder hast du Inventur oder du arbeitest an Silvester und ich habe beide Tage frei. Also es kann vielleicht noch sein, dass wir in die Ostsee fahren, aber es wird auf jeden Fall mit ganz viel Sekt passieren.
Guter Plan. Bei euch?
Bei uns wird es auch einen Winzersekt geben zum Anstoßen von Steffen und Andreas Rings aus der Pfalz, 2019er Kalkär. Den haben wir gerade bei uns auf die Karte zum Apéro genommen und ja. War gut. Für gut befunden.
Sehr schön. Kathi?
Ich habe noch aus Kopenhagen zum Abschied eine Special Edition von Bollinger bekommen. Und man hat mir damals aufgetragen, als ich das Alchemist verlassen habe, die musst du 5 Jahre lagern. Und die 5 Jahre sind jetzt vorbei. Und deswegen gibt es die.
Einfach geht schnell, ne? Ja. Christian?
Also ich muss tatsächlich ehrlich sagen, dass ich, also wir haben auch offen an Silvester, aber dann zum Anstoßen, ich weiß noch überhaupt gar nicht, was ich dann mache. Ich bin meistens in der Planung meines persönlichen Lebens, hinke ich etwas hinterher, weil ich glaube, dass ich eigentlich quasi das an Struktur, was ich bin, das habe ich mir beigebracht, aber ich bin eigentlich jemand, der gerne in den Tag lebt. Und deshalb ist es privat meistens so, dass ich das nicht alles schon vorher planen kann. Ich werde irgendwo spontan dazu springen.
Stefanie, was gibt's dir zu?
Also ich muss sagen, ich bin noch gar nicht durchgeplant. Ich habe auch noch keinen Flug gebucht. Also wenn ich hier bin, koche ich mit Freunden und dann gehe ich meistens in einen Weinladen meines Vertrauens, keine Ahnung, Lorem Ipsum in Prenzlauer Berg oder von Tisch zu Tisch in Mitte. Die hat tolle Auswahl, auch an, also eine kleine, feine Auswahl und lasse mich dann da inspirieren. Genau, und sonst stoße ich auf irgendeinem Skyscraper hoffentlich in Bangkok an.
Hoffentlich.
Mit dem, was sie mir da geben.
Sarah?
Ich glaube, von Georges Laval, der Champagner, ein Gast hatte den bei uns neulich und ich durfte davon kosten. Und das ist auch schon ein bisschen wieder her, aber es ist so ein Geschmack, der bei mir hängen geblieben ist, wo ich immer wieder dran denken muss. Und deswegen habe ich heute erst mit meinem Som getextet und habe gesagt, bitte besorgen. Wir feiern Silvester immer zusammen als Team, weil wir davor arbeiten und dann gibt's einen besonderen Tropfen auf das besondere Jahr und
Klingt nach einem sehr guten Plan. Ich würde das jetzt mal so allgemein in die Runde werfen. Was darf eurer Meinung nach im alten Jahr bleiben? Und was wünscht ihr euch für das Jahr 2026, was kommt? Du lachst.
Ich sage einmal ganz kurz, was wir alle denken. Es wäre mega, wenn das mit der Rezession vorbei wäre und es einen gesamtgesellschaftlichen, wirtschaftlichen Aufschwung gäbe. Das wäre mega cool, weil so sich keine Sorgen machen zu müssen und zu wissen, es geht vielen besser als jetzt und damit auch der Gastronomie besser als jetzt. Die Leute gehen wieder mehr aus, machen sich weniger Sorgen um das, was ihr klammes Portemonnaie vielleicht irgendwie nicht bereithält. Also das wäre cool. So ein bisschen mehr Grundoptimismus wäre total cool. Aber ist das eine Frage nach Gastronomietrends, die du gerade stellst? Denn dann würde ich sagen, ey, es wäre mega cool, wenn mir nächstes Jahr weniger in Sharing-Restaurants die Speisekarte erklärt werden würde.
Oh Gott, ja.
Furchtbar. Das wäre, also ja, wenn ich es ein bisschen lightharteter halten soll, dann ist das meine Antwort und alles andere darf rausgeschnitten werden.
Aber was meinst du jetzt mit, du möchtest weniger die Speisekarte erklärt bekommen? Sag mal ganz explizit, okay. Hau raus.
Ein bisschen dummes Gebäsche jetzt einfach, aber ich war wieder mehr essen dieses Jahr, irgendwie habe ich letztes Jahr wenig gemacht und dieses Jahr hatte ich mehr Zeit und auch mehr Gelegenheit und ich muss dazu sagen, ich habe es wahnsinnig geliebt. Es war ganz großartig. Ich hatte ganz viele Momente, in denen ich mich davon überzeugt habe, wie großartig Gastronomie ist und hatte viele hedonistische Glücksmomente, weil ich gesegnet bin und das Jahr insgesamt auch toll war für mich eigentlich. Und ich war aber in ganz vielen dieser Sharing-Dishes-Konzepte und ich mag das auch. Ich teile auch gern mein Essen und probiere vor allem noch lieber von anderen Leuten. Und man hat aber ganz häufig diesen prototypischen Moment, wo jemand vor dir steht und sagt, ey, auch oft auf Englisch, ich weiß nicht, bist du das erste Mal bei uns? Und dann sage ich, wenn ich das eben nicht war, natürlich nein, ja. Nee, wie? Ja. Ja, genau. Ich bin das erste Mal hier. Und dann wird gesagt, ich erkläre dir mal die Karte. Und dann hast du so eine Karte, wo irgendwie Vorspeisen, Hauptgänge und Dessert sind. Und dann wird dir erklärt, ja, also hier die Vorspeisen, da empfehlen wir immer so 2, 3. Und hier die Hauptspeisen immer so 2 und dann 2 Dessert. Und so als, also ich war schon wirklich oft in einem Sharing Dishes Restaurant. Ich weiß, wie das funktioniert, aber ich habe das Gefühl, ich kriege immer erklärt, wie Restaurants funktionieren in diesem Moment. Übrigens, hier gibt's was zu essen. Du bist nicht in einem Friseursalon und ich bin dann immer höflich und nicke und sag so, ja, das...
Und woran glaubst du, liegt das? Liegt es daran, dass die Menschen grundsätzlich zu wenig bestellen in einem wirtschaftlich schwachen Jahr oder ist es einfach...
Ich glaube, es wurde doch schon immer erklärt, oder? Ich glaube, vielleicht ist der Moment verpasst, dass man...
Ich vermute, das ist der Gast, der nicht so oft essen geht wie wir und der dann die Frage stellt, wie viel soll ich bestellen, wie groß sind die Portionen, das ist schon ein bisschen länger her, aber es war auch in einem à la carte Restaurant. Da wirst du sogar gefragt, wie viel Gramm sind da jetzt auf dem Teller drauf? Also, ich glaube, die meinen das nicht böse, sondern das ist die, oder Ja, das ist die Unwissenheit der Gäste, die jetzt nicht von aus unserem Metier kommen, vermute
ich. Aber merkt man nicht, ob die Person quasi ein Fragezeichen in den Augen hat?
Ich glaube, das ist auch oftmals so, dass das Personal vielleicht oft gar nicht eine Ausbildung genossen hat oder das als Aushilfe gerade macht und nicht festangestellt, die nicht so ein Fingerspitzengefühl vielleicht dafür hat, um die Gäste lesen zu können, was die jetzt gerade brauchen und dann mehr nach dem agieren, was sich gewünscht würde von dem Vorgesetzten.
Ich habe ein bisschen den Eindruck, also natürlich, kann auch sein, dass es mein persönliches Überzüchtungsproblem ist, ne? Dass ich denke, wisst ihr nicht, wer ich bin? Ich kenne Restaurants, aber ich habe eher den Eindruck, es ist so ein bisschen das Gegenteil von dem, worum es vorher ging, um diesen Moment von Connection und Emotionalität und Wärme und so weiter und so fort. Ich habe eher den Eindruck, es ist so ein, Uniformierungsding, dass Staff, und ich mache das jetzt absichtlich Englisch, weil mir kommt es manchmal so super amerikanisch vor. Here are our specials, my name is... ich habe den Eindruck, es geht darum, das Restaurantkonzept einmal für alle vorzustellen und zwar auch in einem ganz bestimmten Lingo. Alle lernen auswendig, wie das Konzept präsentiert werden soll. Mhm. Und das klingt runtergerattert und es... mich irritiert so.
Ja, aber zum Beispiel, ich weiß genau, was du meinst, und dann das ist unpassend manchmal in der Situation dann irgendwie.
Ich finde, genau das, was wir gerade gesagt haben, worum es gehen sollte, findet nicht statt, nämlich Connection. So.
Und Individualität.
Ja. Genau, und es stellt sich da jemand hin, der einmal kurz runterrattert und das, ja, weiß ich nicht. Bei mir passiert da irgendwie nichts.
Du kannst das ja auch genauso aufs Fine Dining runterrattern, wenn du im Fine Dining sitzt und wenn du dann da vier Tische im Restaurant sitzen und an allen vier Tischen genau die gleiche Geschichte erzählt wird zu jedem einzelnen Gang und du aber schon sechsmal an den anderen drei Tischen die Geschichte zum Kabeljau, zum Hirsch und zur Taube gehört hast, dann bist du ja auch schon irgendwie als, ne, dann ist ja so dieser, es ist ja gerade das, was, also so wie du Ilona es gerade jetzt formuliert hat, das ist ja eine, ist ja etwas für mich Emotionsloses. Ne? Da ist ja einfach nur, das ist auswendig gelernt, das hat nichts mit dem in dem Augenblick zu tun, mit dem, um was es eigentlich geht. Und das ist ja halt dann unsere Aufgabe, einfach das möglichst individuell und spannend zu machen. Und das ist halt das, was leider immer oft auch verloren geht. Aber das wird,
aber das ist halt dann, das ist halt auch sehr intensiv, ne? Also sehr schulungsintensiv, sehr... Eigentlich muss der Mitarbeiter auch bei dir essen, weil wir haben das jetzt kürzlich, hatten wir noch einen Platz frei, dann habe ich einer Person, die bei uns regelmäßig arbeitet, aber nicht fest angestellt ist, quasi jemand, der einspringt regelmäßig, gesagt, hey, willst du nicht kommen zu einem Special Event und mitessen? Und er meinte danach, für mich war das augenöffnend nochmal zu
die andere
Perspektive als Gast quasi zu schmecken. Und ich meine, oft im Alltag, man hat gar nicht die Zeit, das regelmäßig einzusetzen. Aber das muss sein. Aber gerade bei Menschen, die quasi aushelfen, da ist es sozusagen, die springen halt ein schnell und sind gar nicht so in dem Fluss drin.
Aber ich sag's mal, bei uns ist es wirklich wichtig, dass, wenn wir ein neues Gericht einführen, alle das testen und ich erzähle da ein bisschen was dazu. Ich erzähle, woher kommt das Gericht, was sind meine Ideen und gebe da so relativ viel Input rein, damit meine Mitarbeiterinnen das, wenn sie es probieren, dann irgendwie verstehen und fühlen können auf ihre Weise. Weil erst dann kommt das authentisch rüber am Gast und normal rüber, weil jeder schmeckt ja ein bisschen anders. Jeder hat ja so sein eigenes, was einen an dem Gericht berührt oder catcht oder irgendwie so.
Voll. Ich finde zum Beispiel, bei uns ist es so, wir machen ganz regelmäßig diese Feedback-Dinner. Also sowohl jeder neue Mitarbeiter oder Mitarbeiterin muss bei uns das komplette Menü einmal essen und wir haben dafür auch wirklich dann nochmal so Reflexionsbögen erstellt, wo sie auf Attention to Details, auf alle Details achten. Wie sitze ich? Wie sind die Toiletten? Wie sind die Toiletten zu späterer Stunde? Wie ist die Musik? Wie ist das Pairing? Und so weiter und so fort. Und das hat uns schon auch nochmal eine andere ja, Diskussionsgrundlage gegeben und neue Eindrücke auch von Menschen, die aus anderen Betrieben kommen, die tolle Betriebe vorab vielleicht in tollen Betrieben gearbeitet haben, die mit einem ganz frischen Blick auch auf unsere Performance, auf unsere Experience blicken. Und ich finde es sehr wertvoll. Und was es auch ist, es ist identitätsstiftend. Und das ist ein absolut wichtiger Faktor in der Mitarbeitergewinnung. Denn heutzutage ist es ja furchtbar schwer, aufgrund des Kostendrucks und der Inflation, sage ich mal, bei der Gehaltsrallye irgendwie mitzuhalten. Und da sind umso mehr Punkte wie, identifiziere ich mich mit den Werten des Betriebs? Bin ich selber begeistert von der kulinarischen Leistung, die hier passiert, auf dem Teller und im Glas? Und wenn diese Sachen gegeben sind, wenn man gute Führungspersönlichkeiten hat, wenn man ein tolles Team miteinander hat, dann sind das oftmals größere Faktoren für Mitarbeitende in einem Betrieb, länger zu bleiben oder nicht.
Und dann auch nicht nur der finanzielle. Genau. Weil dann hast du einfach die Identity da komplett.
Aber was das auch macht, ist ja nicht nur, du hast eine andere Möglichkeit, den Betrieb zu repräsentieren, weil du wirklich kennst, was du da verkaufst, weil du es verkostet hast, sondern der Betrieb traut dir auch zu, dass du einen Gang aus deiner Perspektive annoncierst. Du findest deine eigenen Worte dafür, du leuchtest den in deinem eigenen Licht des Verständnisses einmal aus. Und es ist eben nicht dieses, das Wording ist exakt das. Es ist eben nicht zack, zack, zack. Also der Künstler möchte Ihnen das damit sagen, sondern es ist, ich bin ein Individuum, ich habe das probiert und wisst ihr was, das hat mich bewegt und zwar weil. So. Und ich glaube, das war auch mein Eingangspunkt gerade, dass ich super gerne dann wüsste, ich würde den Kellner, die Kellnerin in dem Moment gerne irgendwie erleben und sehen und eben nicht, eine Kachel vom Restaurant. So.
Und es macht wieder ganz viel auf, Persönlichkeit.
Ja. Genau, und man muss den Leuten auch zutrauen. Also man muss denen diese Persönlichkeit auch erlauben. So.
Ja. Das ist, auch wenn es eine andere Perspektive ist.
Ja, ganz genau, auf jeden Fall. Und wenn es irgendwas ist, was wirklich falsch ist, klar, dann korrigiert man es. So. Aber die Leute finden selber den Zugang.
Und das ist auch, das kann man auch auf eine andere Ebene, fällt mir gerade ein, spinnen, was ich ganz interessant finde. Und da würde ich gerne eure Meinung zu hören. Wir sind ja hier in Berlin. Und ich hatte mal einen Restaurantleiter und Sommelier, der komplett gegen Tattoos und Piercings war. Und ich finde, der Ausdruck von Tattoos und Piercings ist eben auch ein Ausdruck der Persönlichkeit. Ich finde, das hat sich in den letzten 10 Jahren extrem gewandelt. Und da, wo ich vielleicht vor 15 Jahren gesagt hätte, vor 15 Jahren hat man noch gesagt, auch keine roten Fingernägel im Service. Und keine Individualität, kein Lippenstift, bitte ist alles rot hier, keine Individualität. Ich finde, das hat sich extrem gewandelt. Die Individualität steht viel mehr im Vordergrund, weil wir eben möchten, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Persönlichkeit zeigen, weil sie so wertvoll ist. Das, was wir früher gesagt haben, das verschwindet irgendwo. Das zeigen wir jetzt. Und ich hatte letztens auch ein Einstellungstelefonat mit jemandem, der früher schon mal für uns gearbeitet hatte, zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Restaurantleiter und Sommelier hatten, der komplett gegen alles war, der jetzt gerne wiederkommen möchte und aber seitdem auch mehr Piercings und Tattoos hat.
Der Restaurantleiter?
Der Mitarbeiter. Dieser Mensch hat mir angeboten, ich würde es gerne farblich anpassen mit den Piercings. Ich würde gerne, ich kaufe mir so türkise Sticker und das finde ich total süß. Also hätte man mir das vor 20 Jahren gesagt, dass jemand mit offensichtlichen Piercings so rumläuft, hätte ich vielleicht auch noch gesagt, auf gar keinen Fall. Aber ich finde es heute eine ganz andere Situation, weil ich das so schön finde, dass wir auch Kunst haben und das zulassen können. Und Individualität, wie seht ihr das?
Bam. Nahbarkeit ist das einfach. Nahbarkeit, Gastronomie darf ja nicht abgrenzen oder unterschiedliche Restaurants dürfen ja, das ist ja gerade das Besondere, dass es allen zugänglich ist und man sich für alle Lebensperspektiven damit identifiziert. Es gibt nichts Schlimmeres als das Gefühl,
zu haben, irgendwo nicht mehr hingehen zu können, weil man das Gefühl hat, dass man nicht akzeptiert wird. Und das ist ja leider das große Problem, was Berlin hat, dass Berlin ja sich leider in den letzten Jahren stark eigentlich auch dahin entwickelt hat, dass gerade gewisse Kernpunkte entstanden sind und dass gewisse Sachen nicht mehr zugänglich sind. Ob es jetzt nur Clubkultur, Restaurants oder auch Fine Dining. Also es ist ja gerade dieses Schöne, dass gerade jetzt so irgendwie der Vibe wiederkommt, dass, also ich glaube da ganz fest dran, weil so, das ist das 2026, ne, da ist ja jetzt, ne, da kommt das Jahr des Pferdes und das bedeutet Bewegung und Veränderung und Impulse. Und von dem, was du dich jetzt in 25 getrennt hast, der Aufwind kommt in 26 und du, ja, ihr merkt, ich komme aus Asien. Das war ein bisschen, ja. Aber das wird kommen und ich hoffe, dass das gerade auch so in die Richtung und das ist genau das Beispiel, was du gerade beschrieben hast, dass genau das nämlich ist. Das ist als andere eigentlich völlig scheißegal. Das ist Hauptsache, du hast eine gute emotionale Zeit und du fühlst dich wohl mit dem, was du machst. Das
genau,
ist
alles. Da müssen wir auch wieder hin. Die also Offenheit,
ja. Diversität.
Ja, Diversität. Auch, ne? Diversität und authentisch.
Authentizität, also auch, ja. Ja.
Das ist so wichtig. Ich glaube, es nimmt einem keinem mehr irgendein Fake und ein Spiel irgendwie ab. Die Leute wollen Ehrlichkeit. Ich meine, das fehlt so in der Welt. Ich glaube, das ist das, was wir geben können.
Und keine
das ist
irgendwie Kopie.
So, ja, kein, nee.
Und kein KI.
Ja. Ja.
Nein, aber das ist ja so. Es gibt ja auch viele Herausforderungen jetzt gerade, unseren Beruf zu integrieren, die KI, das ja immer mehr auch in unsere Berufsgruppe, in unser Tun mit hineinkommt und zu entscheiden, wie viel möchtest du oder kannst du zulassen? Bist du offen dafür, willst du nicht dafür offen sein? Und wenn du es einmal zugelassen hast, wo ziehst du die Grenze? Und ich meine, es ist ja nicht nur für unsere Berufsgruppe so, sondern für die ganze Welt, für alle Berufsgruppen. Eine schwierige Situation. Und ich glaube, was man als Fazit einfach auch heute Abend aus dieser Zusammensetzung rausnehmen kann, ist Individualität. Dass wir unsere Persönlichkeit einbringen, dass wir unseren Mitarbeitern Persönlichkeit zusprechen, dass wir ihnen die Möglichkeit geben und den Raum und die Bühne geben, dass sie so sein können, wie sie wollen, wie sie sind. Immer mit dem Grad der Professionalität, den wir natürlich brauchen, um ein Restaurant zu betreiben und uns zu präsentieren. Aber ich denke, das ist das Ausschlaggebende, vielleicht auch für 2026.
Ich finde gerade auch, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, in Bezug auf Service finde ich das so großartig, weil darum ging es ja gerade. Und wenn man sich so überlegt, dass aus dieser früheren domestiken Logik von alle sind uniformiert, alle sollen bitte hinter den Bedürfnissen der Gäste verschwinden, hier unsichtbare Pinguine, ne, die Brigade, ihr seid dazu da, am allerbesten seid ihr nur dann sichtbar, wenn man euch braucht und vor allem aber keine Individualisierungsbemühungen an der Stelle. Ne? Keine Tattoos, keine Frisuren, keine Fingernägel. Am besten man verwechselt euch alle, denn um euch geht's hier nicht. So. Und das ist ja tatsächlich was sich verändert hat. Jetzt geht's um Kontakt und um Sichtbarkeit und ein Kellner darf, oho, eine Persönlichkeit haben und das kann was Positives sein jetzt. Und das ist, glaube ich, eine richtig gute Entwicklung. Also auch tatsächlich. Also, wir reden ja auch immer wieder darüber, dass der Serviceberuf im Verschwinden begriffen ist und niemand ihn mehr machen möchte. Ist vielleicht auch ein Grund dafür, wenn du keine Persönlichkeit haben darfst oder die nicht zeigen darfst, ist vielleicht auch einfach nicht attraktiv, diesen Beruf dann zu ergreifen.
Aber ich glaube, dass es so wichtig ist. Der Service ist so unfassbar wichtig, damit Essen an den Gast kommt und eben entsprechend. Also dieses ist eine Dimension mehr, um dieses Erlebnisessen vollkommen zu machen.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, das ist so unterschätzt und deswegen, ja.
Ja, Johnny, du guckst mich gerade an.
Nee, ich habe gerade drüber nachgedacht. Also mal abgesehen davon, das mit den Tattoos und sowas oder Piercings, das ist bei uns seit vielen Jahren schon überhaupt gar kein Problem. Im Gegenteil, seit vielen Jahren legen wir wirklich sehr viel Wert darauf, dass unser Team einfach seine Persönlichkeit mit einbringen kann, dass wir nicht alle, wie du es gesagt hast, Ilona, so gleichgestellt ein Storytelling runterfahren oder in der Art und Weise, ne? Und das geht natürlich. Wir haben Mitarbeitende aus den verschiedensten Ecken Europas, ja, oder auch unser Restaurantleiter ist Südafrikaner. Die bringen alle eine ganz eigene Persönlichkeit in einen Sprech mit und das macht es ja auch irgendwie so erfrischend, ja. Und was ich jetzt darauf noch ganz kurz sagen wollte, Sebastian und ich waren vor einigen Jahren in einem der besten Restaurants der Welt essen, auch ausgezeichnet mehrfach. Und wir hatten natürlich einen sensationellen Abend. Aber was ist uns in Erinnerung geblieben? Dass wir nicht mal annähernd warm geworden sind mit unserem Service-Mitarbeiter. Wir haben uns so unwohl mit dem gefühlt. Das hat es schon deutlich beeinträchtigt. Und das zeigt, du kannst in der krassesten Bude sitzen, ja, die ballern das Geld in das Konzept, dass du also wirklich aus den Latschen kippst. Aber wenn du dir gegenüber eine Person hast, die es nicht schafft, eine Verbindung herzustellen, dann bringt dir auch eine 6-Millionen-Euro-Bude einfach nichts.
Ja, und ich glaube, dann kannst du, ich würde es fast so weit sagen, dann kannst du noch so gut kochen, absolut, wenn die Stimmung im Restaurant nicht da ist und am Tisch nicht da ist. Macht und das überhaupt gar keinen Spaß.
Also ja, auch ja, das alles, merkt, also die Stimmung. Das hat sich aber komplett gewandelt, weil wenn ich überlege, als ich 95 die Ausbildung zur Restaurantfachfrau gemacht habe, da habe ich ja bei den Radeburgers die Ausbildung gemacht und die hatten ja dieses Ausflugsrestaurant und das Sterne-Restaurant bei Meyer Reiter und da war das ja noch so. Da bist du ja als Service-Person verschwunden hinter deiner Klamotte, die du anhattest und du hattest keine Individualität. Also du durftest sie ganz kurz mal mit einem Lächeln kurz haben, aber du warst eine Bedienende, sage ich jetzt mal, im positiven Sinne ausgedrückt. Aber deine Individualität war überhaupt nicht gefragt. Was hat keine Rolle gespielt? Was eine Rolle gespielt hat, war, das Restaurant war so, wie es war. Und der Teller, der wurde hingestellt und erklärt. Und das ist eben überbordernd mit Kaviar und weiß ich nicht was gewesen. Es war diese Opulenz, die da stattgefunden hat. Und der Küchenchef, der am Ende des Abends rausgekommen ist und guten Abend gesagt hat. Das war damals das Programm. Aber es hat sich halt komplett gewandelt. Ne? Es ist die Atmosphäre. Es ist das, was auf dem Teller ist, aber es ist auch der Moment, wenn du vorne in der Tür reinkommst und wenn du da falsch angeguckt wirst, dann kann das schon sein, dass es einen großen Einfluss auf den Abend hat. Ne? Weil wenn du dich nicht willkommen fühlst, weil der Mitarbeiter das im Moment nicht ausstrahlen kann oder nicht gelernt hat, dann kann das schon dazu führen, dass der Abend halt nicht so gut läuft. Und das ist halt, dass wir uns immer im Auge behalten, sie nicht nur am Eingang an die Hand zu nehmen, sondern auch am Ende des Abends wieder an der Hand übertragenen Sinne wieder raus zu begleiten und sie dann in den Abend in Berlin rauszulassen mit einem wohligen, schönen, positiven Gefühl. Und das mache ich jetzt mit euch auch. Ich danke euch wirklich sehr für diese tolle Zeiten. Ihr habt so viele persönliche Dinge auch erzählt aus eurem Alltag, eure persönlichen Ansichten, eure persönlichen Erfahrungen. Ich fand das sehr bereichernd. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich erhebe jetzt aber das Glas. Oh, ich habe noch eine Träne im Auge. Mona hat die Träne im Auge. Ich auch eine.
Das ist immer Dankeschön. So toll hier. Ich wünsche euch, dass du das machst.
Eine wunderschöne Weihnachtszeit, dass ihr gut ins neue Jahr kommt. Ganz positiv, gesund, schöne Momente mit euren Familien, dass ihr die Kraft habt, alle schwierigen Situationen durchzustehen. Uns wünsche ich, dass der Staat hinter uns steht und am 20. Dezember beschließt, dass wir 7% Mehrwertsteuer bekommen, weil das wäre mit Sicherheit sehr hilfreich, um einigen Restaurants den Weg zu erleichtern in 2026. Es wäre ein ganz tolles Zeichen an uns, an die Gastronomie als Unterstützung, dass auch der Staat auf unserer Seite ist. Und wenn das nicht so ist oder sein sollte, dann werden wir auf jeden Fall zusammenhalten. Wir werden uns nicht unterkriegen lassen, sagt man. Darauf trinke ich. Vielen Dank für eure Zeit und schöne Weihnachtszeit.
Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.